Das heißt, man ist ja, viele Menschen laufen rum auf der Straße, gehen mit einer Beschwerde A, B zum Arzt und haben lange schon C, D im Körper und wissen gar nicht, oh, dass sie daran sterben werden.
Jetzt hat die Mutter die Tür geknallt in die Anmoderation. Liebste Hörerinnen und Hörer des Alles muss raus Podcasts, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Folge, die ich am Abend des 25. Dezember gemeinsam mit meinem Vater aufgenommen habe. Anderthalb Stunden, glaube ich, haben wir geredet und wir reden intensiv, würde ich sagen. Wir reden über Krebs, wir reden über den Tod, wir reden darüber, was man unternehmen könnte, wenn man ein Geist ist. Wo man hinfliegt, wie man die Welt verändert. Wir reden über Qualitätszeit und quantitative Zeit. Wir sprechen darüber, was ein schlechtes Weihnachtsgeschenk ist. Und ich glaube, diese Folge mit meinem Vater war eine der besten Folgen, die ich mit ihm aufgenommen habe. Denn normalerweise ist mein Vater am Anfang des Gesprächs immer ein bisschen knorrig. Das ist er jetzt nicht. Er fängt eigentlich gleich an zu erzählen. Und das alles, was er zu erzählen hat, ist natürlich Gequatsche von einem mittelalten weißen Mann, nämlich mir und einem alten weißen Mann, meinem Vater. Aber irgendwie hat es mich berührt und es ist süß. Und ich wünsche euch jetzt am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und an dieser Stelle, ganz prominent, müssen wir auch mal Kaspar Dudek Danke sagen, der sich am Abend des 25. Dezember hinsetzt und diese Folge schneidet, schön macht und für euch zur Verfügung stellt. Also, lieber Kaspar, vielen Dank. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß.
Möchtest du Tee haben?
Ich habe noch nicht Pause gedrückt, Mutti.
Cola oder ein Gläschen Wein?
Also, meine Mutter fragt mich gerade, ob ich Tee haben möchte, Cola oder ein Gläschen Wein. Und das Gläschen Wein ist eine reine Provokation, weil sie weiß, ich trinke keinen Wein. ich nehme eine Cola. Also jetzt, viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ganz still. So, Fatih, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich mache keine Anmoderation mehr. Die kommen immer nach dem Gespräch, weil ich dann zusammenfasse, worüber ich in dem Gespräch mit der betreffenden Person gesprochen habe. Mhm. Wir waren ja gerade eben im Zirkus.
Versuch.
Wie ist eigentlich überhaupt dein Verhältnis zu Zirkussen, lieber Vater?
Also, das ist eine gute Frage. Eigentlich kein also Verhältnis... Gegen null gehend. Also ich habe da jetzt nicht so eine Empathie, hätte ich beinahe gesagt, also Freude drauf.
Gab es in der DDR Zirkusse?
Viele, ja. Barley, Busch, Berliner, die jetzt noch zum Teil existieren, die heute Abend zum Beispiel uns nicht reingelassen haben, weil sie gar keine Öffnungszeit hatten.
Also ja, die Geschichte war, meine Mutter hat von meinem Vater zu Weihnachten eine elektrische Zahnbürste bekommen. Und meine Mutter hat ganz ehrlich und direkt am ersten Weihnachtsfeiertag, also heute, gesagt, lieber Axel, das ist kein Geschenk, was ich möchte. Ich möchte das nicht, das musst du umtauschen. Ich will einen Zirkus. Und dann haben wir versucht, diesen Wunsch meiner Mutter zu erfüllen und festgestellt, dass es einen Weihnachtszirkus in Hohenschönhausen, Ecke Weißenseer Weg gibt. Aber der hatte keine Vorstellung, als wir dann eben heute Abend ankamen. Ja. Also auch eigentlich ganz traurig. Und dann stand meine Mutter wimmernd vor diesem Zirkus in Tränen aufgelöst. Jetzt nochmal zurück zu der Frage. Ja, ich möchte wirklich eigentlich mit dir klären, woher kommt die Idee, eine elektrische Zahnbürste zu verschenken? Ich möchte das mit dir klären.
Ich dachte, es ist A, gesund und hilft der Gesundheit. Und sie hat auch immer davon gesprochen, dass sie besonders Augenmerk auf die auch ihre Zähne pflegt und auch zum Zahnarzt geht und das alles gut machen lässt.
Wie oft warst du dir sicher, dass das ein gutes Geschenk ist?
Nicht sehr oft.
Wann hattest du das Gefühl, dass du merkst, okay, es war nicht das richtige Geschenk?
Eigentlich, als ich es eingepackt habe. Ich hatte auch den Kassierer gefragt, einen sehr netten jungen Mann. Hier unten, weil darf man den Namen nennen?
Ja, darfst Rossmann sagen.
Also Rossmann unten in der Karl-Maxele-Ecke.
Das muss jetzt nicht so genau sein.
Ich hatte gefragt, wie ist der Umtausch? Geht das möglich? Ich sagte dann, naja, solange sie es nicht aufreißen wie ein Westpaket. Da sage ich, woher kennen Sie diesen Ausdruck? Sie sind doch so jung, von den Eltern. Ach so. Okay. Ja, also bringen Sie einen Bon mit und dann geht das alles gut, nur nicht auspacken. Gut, okay. Dann mache ich das, wenn es nicht klappt.
Und was können wir über Geschenke machen? Wir, das sind ich und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, von einem 72-jährigen Mann lernen.
Erstmal nicht 72, das wäre ich erst.
Aber wirst dieses Jahr 72, ja. Gut, von einem 71-jährigen Mann.
Das kann man lernen. Man sollte doch immer bei seinen, sagen wir mal, Quellen bleiben und das gerne verschenken, was man auch wirklich gerne verschenkt und nicht Notkäufe machen.
Ja, also ich glaube, das Notgeschenk einer elektrischen Zahnbürste ist, also wirklich, ich als 42-Jähriger kann dir sagen, das ist wirklich eine Meisterleistung eines Notgeschenks. Das ist, Mutter hat ja, zum Beispiel hat ja Mutter hat so Glitzischwämme bekommen, die sie sich tatsächlich auch gewünscht oder sich darüber gefreut hat. Aber ich glaube, dass man als Lebensregel wirklich merken kann, sich Notgeschenke sind ganz selten gut.
Also eigentlich war es gar kein Notgeschenk.
Erläuter das genauer.
Ich muss sagen, es sollte eine Verbindung sein, also zwischen dem kleinen der kleinen Aufmerksamkeit mit der Maus da in dem Rettungsboot da, dieser Stoffmaus.
Ja.
Dann der kleine Weihnachtsmann von Bohlhagen. Und dieses Prag-Bild hatte ich ja schon entwickelt. Sie hatte sich ein kleines Bild von mir gewünscht, wieder gezeichnet. Und ich war so unsicher, ob es wirklich schon was ist. Man ist ja da nicht so kein Kind mehr, dass man einfach so ein Bild dann abgibt, hier Mutti oder so. Ne? Nein, man sollte auch schon ein bisschen gut aussehen. Und sagt, na, hat mir nicht gefallen. Hinzu kam, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Attentat da in Prag, war meine Stimmung auf Prag so nicht verdorben, aber im Sinne von Trauer.
Ja. Hatte jetzt nicht hättest du natürlich aber auch in dein künstlerisches Schaffen einfließen lassen können.
Ja, hätte man. Ja. Also es war schon ein bisschen, war ein bisschen viel. Die Ebenen da mit dem Bild weiterzumachen, waren vielschichtig.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig die Gespräche mit meinem Vater sich anhören, mein Vater hat neben zahllosen Interessengebieten, wie zum Beispiel das Sammeln von Star Trek-Dingen und Matchies und Mosaik-Comics und Adorno-Bücher und Jules Verne-Sammelkarten, auch das Hobby Zeichnungen, ich würde sagen, mit loser Hand.
Mit loser Hand.
Zeichnungen mit loser Hand anzufertigen von Orten.
Ohne, dass ich damit die Familie belästige.
Nee.
Und sich zuschütte
mit. Aber Mutter hat sie's gewünscht.
Die hat sie's gewünscht.
Und was hat sie bekommen?
Eine Zahnbürste. Das ist wirklich so. Wobei sie als Gegenthese verstanden war. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, aber es war.
Ich meine, du hast ja von mir zu Weihnachten bekommen, darüber reden wir später, ja ungefähr 4 Kilo zuckerfreie Süßigkeiten. Ja, da
war ich ruhig staunt.
Das Schöne ist, die habe ich dir ja aus gesundheitlichen Gründen gegeben.
Der Bauch.
Ich habe dir aus Gesundheit zuckerfreie Süßigkeiten, ich habe dir sozusagen Keto-Süßigkeiten sind es oder aus Japan, dort gibt es dann so mit dunkler Schokolade tolle Süßigkeiten. Das wirklich das Faszinierende war für mich, jetzt an diesem Weihnachten zu beobachten, wie ich dir diese 4 Kilo Süßigkeiten schenke und du die komplett ignorierst und trotzdem Dominosteine, Eis, Kuchen, Stollen, Obstsalat isst und einfach nicht diese Süßigkeiten isst. Dabei habe ich dir extra das dafür geschickt, damit du die ungesunden Süßigkeiten ersetzt mit gesunden Süßigkeiten.
Hätte mal meinen bunten Teller umräumen müssen.
Nicht hätte man, du musst es machen, ist dein Körper, Vater.
Aber ich wollte nicht gleich die Geschenke aufreißen, das macht man ja nicht.
Hättest du dir gewünscht, dass Mutter die elektrische Zahnbürste sofort aufreißt
und sich dann die Zähne putzt? Ja, das wäre doof gewesen.
Ja. Siehst du? Also, da werde ich diese Süßigkeiten, die ich besorgt habe aus den Vereinigten Staaten von Amerika und die Süßigkeiten, die ich aus Japan mitgebracht habe, einfach wieder mitnehmen.
Warum denn?
Ja, du hast ja, willst ja da weiter deinen Stollen essen.
Ja, will ich ja nicht. Ja. Nein, lass mich bloß hier.
Wir wollen in dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mache ich ja doch eine Anmoderation, eigentlich nicht über Weltpolitik reden. Eigentlich habe ich das Gefühl, dieses Jahr wird in jedem Scheiß-Podcast, in allem, alles wird immer versucht einzuordnen. Auch ich habe das versucht, Artikel zu schreiben, über den 7. Oktober Podcast zu machen, über den Krieg im Nahen Osten, Ukraine, Wirtschaft bricht ein. Irgendwie so, ich glaube, wir wollen in diesem Podcast keine gegenwärtigen Dinge debattieren, lieber Vater? Oder gibt es etwas, wo du sagen würdest, 2023 müssen wir einmal darüber sprechen? Das ist das Wichtigste, was ich im Jahr 2023 mit dir, Thilo, als Sohn besprechen möchte. Und wir, alle Hörerinnen und Hörer haben das große Glück, mit zuhören zu können. Also gäbe es irgendwas, was dieses Jahr passiert ist, wo du sagen würdest, lass uns das einmal besprechen?
Ja, auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung mit der Krankheit.
Das können wir sofort besprechen.
Also das war
würdest du sagen, das ist interessant, dass du das sagst, weil eigentlich dachte ich, dass du jetzt sagst, komm, lass mal über Antisemitismus sprechen, das ist wichtig. Würdest du sagen, dass wenn du eine Erkrankung hast, die so schwerwiegend war wie deine, also Krebs, sei das beim Namen, dass alles in den Hintergrund tritt?
Etwas. Es wird schon alles verschwommen, alles andere. Man denkt viel drüber nach und fragt sich ja dann, wie geht es weiter? Nicht?
Ja.
Dieses Ui, das ist ja tatsächlich. Der Arzt, kleines Gespräch, man sitzt so wie ein kleiner Sünder vor einer Kommission von 3, 4 oder 2, 3 Ärzten. Wie sagen wir ihm das denn? Und ich habe es am ersten Mal gar nicht verstanden. Ne?
Ich war Zeuge davon, weil du hast es mir erzählt und hast eigentlich mir das Gegenteil erzählt. Und ich war ja dann auch in diesem Gefühl, der Vater hat ja gar keinen Krebs.
Und dann kam das zweite Gespräch, wo Mutter dabei war und dann sagten die, naja, wir haben da was entdeckt, pipapo, es ist also doch ein negativer, also eine positive Wertung. Es ist
ein Karzinom, also
von der Leber aus. Und da war natürlich, aber man sieht noch nichts mehr. Das ist ihre Hauptquelle, die Metastase ist entfernt, pipapo. Und dann ist erstmal gut.
Ja.
Die müssen schön beobachtet werden und dann müssen wir den Anfängen wehren, die da mal kommen.
Das ist, dein ganzes Leben lang hast du dich eigentlich im Geheimen mit dir selbst beschäftigt und im Groben mit der Welt. So durch die Bücher und durch das, was du dich auseinandersetzen mit diesen Themen. Wie war das, dass alles, also du wartest, das ist ja alles tritt in den Hintergrund, wie war das, dass plötzlich nur noch die eigene Gesundheit zählt, dass es egal ist, was Adorno über Auschwitz sagt, dass es völlig Schnuppe ist, was Sloterdijk aufschreibt. Wie stellt man dann in Frage, warum vergeudet man eigentlich so viel Lebenszeit darauf, um sich darüber zu informieren, wie die Welt funktioniert?
Nee, im Gegenteil. Man ist bereit dazu, erstmal auf sich zu konzentrieren, auf die Stunden im Krankenhaus, auf die Stunden auf dem OP sich vorzubereiten. Also natürlich nur kopfseitig, was soll man da groß sonst machen? Und ist dann eigentlich nur noch, sagen wir mal, erstaunt, wenn man dann aufwacht und dann sagen die dann einen, naja, 6 Stunden haben wir schon gebraucht. Und
das war furchtbar, ich war in den USA, als das passiert ist.
Das haut einen dann irgendwie doch nicht die Beine weg, man liegt da sowieso. Aber und die Erfahrung, Intensivstation, das sind alles so Sachen, die kannte man nicht vorher. Ich war ja leider auch schon 2-3 Mal im Krankenhaus. Das waren in Anführungsstrichen normale Sachen, nicht? Wo man dann Aufwachraum, wach werden, Glas Wasser trinken und dann langsam wieder gesund werden. Und diesmal war es anders. Und das hat mich ein bisschen, sagen wir mal, auf die Beine gebracht wieder. Also hat mich darauf gesonnen, dass ich sage, Mensch, also es geht ja wirklich nicht nur um die geistigen Güter, sondern auch mal um einen selbst, welchen Wert man auch für die Familie hat. Dass man einfach, man ist ja jemand, der, wo die gucken alle nicht und sagen, ui, was ist mit Vater los?
Was hast du über dieses überhaupt, hast du das jetzt zum ersten Mal realisiert, so dass es alt werden oder gab es früher diesen Realisierungs-
Moment alt schon? Werden und sterben, wir hatten ja schon mal angedeutet, also es soll ja nicht heute darum
das gehen. Das ist toll. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schmeiße ich jetzt hier die Sparbüchse runter, das ist gestern noch gesagt. Ich stelle dich mal hier weg. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist wahrscheinlich jetzt schmeißen wir hier alle Hörer raus, wenn wir so ernst über dieses Thema sprechen. Aber es gehört ja, ich glaube, dass es nicht wenige Weihnachtstische, Weihnachtsabendbrottische, Weihnachtsfamilienbesuche gab, wo dieses Thema Vater, Mutter werden alt, Vater, Mutter wird krank, wichtig war. Ich glaube, man muss darüber offen auch sprechen, damit alle wissen, niemand ist alleine. Niemand ist irgendwie mit diesen Gefühlen, die du hast, komplett einsam. Um dir ein Beispiel zu geben, Vater, ich komme gleich zurück auf die Antwort auf deine Frage. Als ich mit deiner Ärztin gesprochen habe, saß ich in Frankfurt am Flughafen und als sie meinte, ja, Herr Mischke, ja, es sieht so aus, als würde ihr Vater, kannst trinken, würde ihr Vater Krebs haben. So, sie ist sehr wahrscheinlich, dass er Leberkrebs hat. Und du bist ja dann, in dem Moment denkst du, du bist der einzige von 8 Milliarden Menschen, der diesen Schmerz ertragen muss. Und niemand ist da, der dir helfen kann. Aber das ist ja eigentlich falsch. So, ganz viele. Also jeder von uns verliert seine Eltern. Also, und wir sind die Nächsten dann. Also so, das ist so, aber es kommt einem trotzdem so vor, als wäre das Krankwerden und das Altwerden der Eltern ein ganz individueller Schmerz. Und ich frage mich, Vater, und das ist jetzt die Frage, die du mit deinem Geist beantworten musst, warum? Warum ist Trauer und Tod so ein Schmerz, der sich so einzigartig anfühlt? Dabei ist das doch das Gegenteil von einzigartig.
Naja, was heißt, er ist schon, für einen selbst ist er einzigartig.
Nee, oder?
Und für die Familie ist ja der Verlust jedes Mitglieds, eines Familienangehörigen ja auch einzigartig, wenn die Großmutter weg ist, wenn der Vater...
Aber jeder verliert seine Großmutter.
Ja, aber das ist, man kann es ja nicht so wie eine summarisch aufrechnen, der Großmutter, Vater, Mutter und so, sondern es sind ja immer Einzelschicksale, die stattfinden, einzelne Krankheiten, einzelne Wege, einzelne Hintergründe, was ist, warum, was ist passiert. Haben wir nicht aufgepasst, warum ist Vater so krank geworden und, ne?
Mhm.
Und deshalb wird es persönlich. Jeder andere Tod, den man hört und im Fernsehen und in den Zeitungen liest, berührt einen auch, wenn es ein guter Mensch war, ein angenehmer Mensch war, aber ist ja weiter weg. Man ist ja nicht so dran beteiligt, an der Trauer der Familie. Man geht natürlich, im Moment sagt man sich, oje, jetzt haben die aber auch Kummer. Aber mehr auch nicht. Wenn man aber in der Familie ist, dann fehlt ja wirklich auf dem Stuhl jemand, der da immer saß. Den man eingeplant hat beim Essen oder weiß ich, beim gerade jetzt ja Weihnachtszeit, nicht? Wo ist denn die Großmutter? Die hat immer gerne Keule gegessen.
Das Furchtbare tatsächlich an dieser Nachricht war wirklich, dass in dem Moment ist, und das war dann ganz schrecklich, weil ich dann so einen 12-stündigen Flug hatte, und dann habe ich so einen Film geguckt, um mich abzulenken, hier, mein Name ist Otto mit Tom Hanks, wo es auch um Tod und Krebs, und ich habe jetzt halt im Flugzeug geheult, weil war furchtbar, weil du ja dann, weil das Interessante ist, dass mein Unterbewusstsein oder mein Bewusstsein nicht in der Lage war, diesen Gedanken loszuwerden, deiner Abwesenheit. Es ging nur um Abwesenheit. Ich hatte nicht irgendwie Krankenhaus, irgendwie wird da leiden. Ich wusste ja nichts, außer eben ihr Vater hat wahrscheinlich diesen Krebs. Das war die einzige Information, die ich hatte. Ich wusste, es ist ja wie so ein Todesurteil, was ja auch alles nicht mehr stimmt. Aber man geht so ganz nackt an diese Information ran. Und das, was mich traurig gemacht hat, war wirklich das Abwesensein. Also, weil ich das dann abgeglichen habe mit dem Gefühl von Oma Karin, wo ich zum ersten Mal neben Oma Uschi natürlich, aber Oma Karin war nochmal ein anderes Trauern.
Ja, natürlich war dir näher, klar.
Nicht nur näher, sondern ich war älter. Ja. So, man hat es so abgeglichen und es ging einfach nur, du wirst weg sein. So, das war das furchtbarste Gefühl überhaupt. Und ist das, würdest du sagen, dann die Trauer, die so individuell ist, dass eben die Abwesenheit der einzelnen Person dazu führt, dass man individuell traurig wird.
Aber die Abwesenheit, die man auch selber spürt, ist ja das eigentlich das Widersinnige. Man sagt ja, man weiß ja nicht, dass man also nicht mehr anwesend ist. Nicht? Wenn man einfach schwarz, im besten Fall.
Zack. Für dich ist ja dann die Chance vorbei.
Ja, aber man hat so das, man denkt immer, dass man ja selbst dann merkt, man ist nicht mehr da. Nicht? Und das ist ja Quatsch, das geht ja nicht.
Findest du den Gedanken auch so beruhigend? Ich finde den so sehr beruhigend, den Gedanken.
Ja, aber momentan ist er nicht sehr hilfreich, weil man sich einfach vorstellt, oh, ich will aber jetzt nicht.
Ja.
Nicht? Das ist wie, so viele Filme haben das ja zum Thema, wo die immer als Wiedergänger auftauchen und dann immer nochmal alles mal versuchen in Ordnung zu bringen. Manche sind lustig, manche sind Gruselfilme, ich finde die Lustigen besser. Die noch wissen, was ihre Frau schützen noch vor bösen Nachfolgern. Und
Ghost-Nachricht von Sam.
Ja, das finde ich einfach rührend. Und Mutter kann es mir nicht ertragen, weil ich diese Filme so gut finde. Also nicht gut, aber ich finde es so nett. Einfach nette Unterhaltung. Weil man sich so hineinversetzen kann in diesen Geist. Ne?
Nee, wenn du ein Geist wärst, also nehmen wir mal an, Vater, du wärst abgenippelt bei der Operation.
Ja.
Und du würdest als Geist wiederkommen. Was würdest du noch machen?
Gutes tun. Ich würde in der Familie aufpassen, dass alles gut läuft. Ich würde, die Frage ist das Materielle, aber die können ja nicht anfassen. Nicht? Erst in einer bestimmten anderen Phase, wenn sie schon kurz vorm Übergang sind, dann können sie auch was berühren. Aber ich würde gucken, ein bisschen Schabernack betreiben.
Ich möchte Beispiele, ganz konkrete für Schabernack.
Ich würde zum Beispiel in die AfD-Zentrale gehen, einen Unfug anstellen, alles durcheinander bringen, nichts Böses, dann niemanden verletzen, aber einfach durcheinander bringen, die Rechner, alles so ein bisschen falsch und dass die, ach so, ich würde ihnen eingeben, Texte der Linken und so, dass dann die Sprecherin im Bundestag auf einmal linke Texte von sich gibt.
Das ist wirklich erstaunlich, Vater, was da in deinem Unterbewusstsein los ist, dass das erste Beispiel ist, dass du als Geist in die AfD-Zentrale fliegen
würdest. Die haben es verdient, wir müssen aufpassen.
Die haben es verdient, dass sie ein bisschen bespukt werden.
Ja. Bespukt, ja.
Also, du würdest die AfD erschrecken? Was würdest du für mich tun als Gespenst?
Ich würde dich begleiten auf deinen Reisen als guter Geist. Immer aufpassen. Ich würde nicht nur deinen Wachern da trauen, die dich da beschützen in bestimmten Konfliktländern, sondern ich würde als guter Geist. Ich hätte ja auch Macht. Ich könnte auch was machen.
Du könntest sozusagen Schicksale bestimmen. Also, wenn dann jemand mich erschießen will, würdest du das hingehen?
Sehe ich schon vorher. Das sehe ich ja, wenn er schon so mit anlegen will, dann.
Und dann legst du dann deine Geisterhand auf seinen Kopf oder auf ihren Kopf?
Wie seine Maschinenpistole.
Ah, okay. Oder überzeugst ihn auch vielleicht ein guter Mensch zu werden.
Ja, das war zu viel Arbeit.
Ja, verbiegst einfach die Maschinenpistole.
Geister haben ihre...
Geister haben...
ihre Sperrstunde. Nein, Spaß beiseite. Das ist wirklich so ein Thema, kann man noch tun, nicht?
Ja.
In der Zeit. Also ganz wichtig, das muss ich noch loswerden. Ich fühle mich da ganz solidarisch mit allen Menschen, die jetzt zum Beispiel auch, ob sie berühmt sind oder nicht, die jetzt zum Beispiel sich outen und sagen, ich habe auch Krebs jetzt. Das und das. Da fühle ich mich ganz warmherzig.
Interessant, ich lese diese Nachrichten auch anders, seit ich weiß, dass du diesen Krebs hast. Wenn in den Nachrichten steht, hat diesen Krebs. Oder ich fange jetzt auch langsam leider an zu gucken, wer ist wann wie irgendwo gestorben, um dann zu rechnen, was heißt das eigentlich? Aber erzähl weiter, du fühlst dich warmherzig, solidarisch.
Ich finde, Mensch, ja, mit dem könnt ihr jetzt mal einen Austausch. Man liest ja auch dann so ihre Berichte und genau, ach Mensch, das habe ich auch durch. Habe ich auch empfunden, was ist denn los, wie geht's denn weiter? Bei mir ist ja so eine Art Therapie, Ruhe zurzeit, nicht? Da ist ja nichts gemacht, diese vierteljährlichen Verlaufskontrollen und dann gut oder auch nicht.
Ja.
Und dann mal weitersehen, ne?
Was ich, der erste Gedanke, den ich hatte, das war dann auch noch in den USA, war, dass du jetzt mit dieser Diagnose so eine Art wie so ein Mindesthaltbarkeitsdatum bekommen hast.
Wie jeder Mensch.
Ja, aber das ist ja bei, weißt du, so, normalerweise sind Menschen wie harzer Käse. Du weißt, es wird irgendwann gammelig, ja, und du kannst es eigentlich immer essen. Und du bist jetzt eher so eine Packung Frankendammer. Also diese, irgendwann kannst du es nicht mehr essen. Also du weißt jetzt, irgendwann ist vorbei. Wie ist das, war das für dich, dass du, also auch für mich, war es schwer? Also,
ich weiß gar nicht, ich denke gar nicht so. Was mich sehr berührt hat, war eine ganz kleine Anekdote im Krankenhaus.
Komm, ja.
Ich habe da momentan, war ich ganz kurzzeitig mal alleine im Zweifelzimmer untergebracht. War prima, also ich mag es ja. Mutter meinte, nein, immer zu zweit. Und da kam dann ein netter Herr von nebenan, der musste auch raus, weil er immer Ärger hatte mit seinem Bettnachbarn, türkischer Mitbürger. Und der meinte dann, und er fragte dann die Schwester leise, was hatte mein Bettnachbar? Und die sagte dann, Krebs. Und das hörte ich. Und da war ich natürlich ein bisschen baff. Das war wie nochmal eine Bestätigung. Ich hätte ja das nicht, weißt du, allem wirklich hätte ich erwartet, nicht?
Der,
weiß ich, Schlafkrankheit, oder kann, der ist böse, oder er kann nicht,
weiß
ich.
Du warst gemeint oder der
andere? Ja, ich war gemeint. Ja. Das, und es ist so, da war so eine Situation, dass man auf einmal von außen sich selbst reflektiert, ja, und eine Meinung hört. Und da war ich ein bisschen baff. Ich konnte halt eine lange Zeit, aber eigentlich bis heute dran gearbeitet, ne? Und eigentlich, naja, sie sagen alle, es ist keiner jetzt zur Zeit. Naja, gut, dann ist es keiner. Aber diese kleine Schwester, die dem türkischen Mitdings, mit meinem Mitbewohner da sagt.
Mein Bettnachbar
hat Krebs, aber leise, weil ich bin in der Nähe. Und dieses Flüstern hat mich ja nur noch zusätzlich fertig gemacht.
Wie hat sich dein Leben seitdem, machst du, also ich weiß die Antwort auf die Frage, machst du irgendwas anders, seit du weißt, dass du Krebs hast? Also ganz viele Leute machen sich ja auch verrückt. Ich fand ganz süß, dass du erzählt hast, dass dieser Arzt oder die Ärztin gesagt hat, kommen Sie bloß nicht auf die Idee, irgendwelche Präparate aus dem Internet zu bestellen, sondern hören Sie auf die Ärzte. Machst du, würdest du sagen, dein Leben hat sich, dass du es anders gestaltest? Es gibt ja dann immer diese verträumten Matthias Schweighöfer-Komödien, wo dann so gesagt wird, so, jetzt will ich nochmal das Leben richtig genießen. Warum eigentlich nicht?
Warum, was soll ich denn anders machen? Soll ich mich so, weil ich so in die Welt rumfahren? Muttern?
Zum Beispiel.
Ach, was soll ich? Nein. Arbeiten in der Buchhandlung noch natürlich und lesen und noch viel mehr intensiver zum Beispiel. Ja, gut. Intensivere Studien noch betreiben und einfach sowas.
Also, intensiver Jules Verne lesen.
Naja, und Freunde noch haben einfach.
Ja.
Und so weit ist es ja noch nicht. Also die Anzeichen stehen ja noch nicht
auf. Nee, das ist ja tatsächlich, weil ich klopfe auch mal auf den Tisch.
Ja.
Es sieht ja, also von der ursprünglichen Horrordiagnose, die ihren Schrecken nicht verloren hat, aber die Leben, also du googelst ja, also ich habe das ja auch gemacht, ich habe dann am Flughafen Frankfurt gesessen, Leberkrebs eingegeben, drei bis fünf Monate Lebenserwartung.
Nicht behandelt, ja.
Und da fällt es ja hinten über. Hm. Also ich saß da in dieser Mitte von diesem Flughafen zwischen Gate A und Gate Z und dachte, was ist denn jetzt? Jetzt fliege ich irgendwie 4 Wochen in die USA und wenn ich wiederkomme, hat mein Vater noch irgendwie, sind noch 3 Monate übrig von irgendwie 5. So. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Also dieses intensivere Leben. Würdest du sagen, dass die Normalität eigentlich besser hilft, dieses sozusagen Leben zu genießen, als diese Extreme, die manche dann suchen?
Ja, Normalität, denke ich. Extreme bringt gar nichts. Es belastet alle ringsrum, sich selbst auch. Klar, momentan macht man das vielleicht, aber dieses, das kann man nicht durchhalten auch, nicht? Wenn man dann nur noch.
Du brauchst ja auch die Kohle, also du brauchst ja auch das Privileg, dazu, dass du das machen kannst.
Gut, wer das hat, der macht es dann vielleicht, nicht? Aber ich will das gar nicht.
Du willst ja auch als Geist die AfD ärgern, das finde ich auch viel sympathischer.
Ja, Spaß. Und andere auch. Ich muss sagen, doch, da muss ich jetzt nicht, weil ich die AfD jetzt schützen will, würde ich auch mal bei anderen, ich würde auch mal zu den Linken gehen und würde mal irgendwie sehen, mal links und rechts in den Backpfeife hauen. Aber nicht,
geil. Buh.
Ja, seid ihr denn alle bekloppt? Was macht ihr denn? Und könnt ihr euch doch nicht trennen jetzt hier in dieser schweren Lage? Und macht ihr euch zur Gruppe?
Lass uns mal noch kurz über Geister reden. Was ist denn deine kulturwissenschaftliche Interpretation von Geistern? Wo kommen die eigentlich her? Was bedeuten Geister? Warum reden wir hier vom Heiligen Geist? Vom Geist der Weihnacht? Vielleicht kannst du da mal jetzt einen mehrstündigen Vortrag aus dem FF halten über die Geistlichkeit.
Es gibt ja verschiedene. Manche sind ja, es geht ja auch um eine Geisteshaltung. Es geht ja darum, was vermittelt man die Situation, welche Auswirkung? Das kann ja schon ein Geist sein. Also nehmen wir an, wir sitzen hier schön zusammen und unsere Ideen und Gedanken sind so fruchtbar und so wichtig, dass du sagst, Mensch, das war der Geist des Abends heute. Das nehme ich mit. Es gab früher immer so eine Bemerkung, wir hatten im Verlag mal, da war ich noch nicht im Verlag, vorher eine große Versammlung mit Mitarbeitern auf einem Schloss. Und da haben sie dann lange Jahre gesprochen, der Geist von, den Ort habe ich vergessen,
ja.
Und meinen aber damit, dass aus dieser Sitzung, aus dieser Beratung etwas übrig bleibt, was weiter wirkt, sozusagen durch den Verlag schwebt.
Würdest du dann sagen, dass Gespenster eigentlich die Essenz von Menschen sind?
Ja, ja.
Also wenn sozusagen der Geist dieser Versammlung ist, dann diese Essenz.
Ja, das ist ja die Essenz und Gespenster sind die Essenz des Menschen, des Verstorbenen, des unglücklichen Verstorbenen meistens, ja. Des unglücklichen Verstorbenen, der nicht zur Ruhe kommt. Meistens sind es ja Leute, die noch eine Aufgabe zu erfüllen haben, weil sie noch nicht fertig waren. So können wir vorstellen, bei mir wäre es auch so, dass man sagt, nee, du noch nicht, du gehst, also dieser Sprung da eben.
Ja.
Was heißt, sind Geister war immer für die Menschen die Idee, es kann nicht alles zu Ende sein, wenn man stirbt. Nicht? Einerseits diese kirchliche Variante, nicht, dass man natürlich dann in eine andere Dimension übergeht, die man nicht
nachvollziehen. Paradiese.
So. Aber die Geistgeschichte ist das Volkstümliche eben. Da kann man sich was drunter vorstellen. Und der Heilige Geist ist nur ganz kompliziert.
Nicht? Diese drei Schichten da mit einem und einem.
Und es hat mit dem Geist, den wir uns vorstellen und den wir auch kennen aus Filmen und persönlich kennen wir ja noch keinen.
Ja.
Das hat mit dem nichts zu tun. Ich finde die sympathisch da, wenn sie nett sind.
Ja.
Man braucht ja bloß die romantische Literatur lesen und so, dann weiß man, was Geister eigentlich so machen.
Kann man, wenn man, ich habe da mit Mutter interessanterweise auch drüber gesprochen, so diese Varianten des Sterbens. Da gibt es den plötzlichen und unerwarteten Tod und es gibt diesen, man hat eben eine Diagnose und man weiß, okay, man hat noch Zeit oder man hat auch weniger, manche Menschen haben halt weniger Zeit, man hat so eine Endlichkeit, die man mitgeteilt bekommt. Was würdest du sagen, ist einfacher?
Ich glaube,
lieber weg.
Ja, ich glaube schon. Wir alle.
Ne, witzigerweise haben Mutter und ich beschlossen, es ist einfacher eigentlich, wenn man weiß, dass man sich daran gewöhnt.
Naja, aber es ist ja auch bloß eine Flucht, nicht? Wenn man sagt, wenn man hier dran gewöhnt, ist ja für alle Beteiligten nicht ganz angenehm. Aber so ist es bing und dann ist es der Herzschlag, wie jetzt hier unserem großen Sänger aus Dresden. Emmerich.
Den fallen wir doch immer eklig in unserer
Familie. Ja, aber es war...
Unser großer Sänger aus Dresden, Vater.
Ja doch, der war... komischerweise haben sie ihn sehr gelobt überall.
Ja, der wurde ja, glaube ich, auch geliebt.
Man kann ja hier leider nicht die
Anführungszeichen... machst du jedes Mal im Podcast die Anführungszeichen, aber was
nee, war... Er war schon... Ja, hat sich Mühe gegeben, sagen wir mal so, Unterhaltungskünstler zu sein.
Ja.
So meinte ich.
Ich weiß, dass irgendwie der genoss kein großes Ansehen. Oma mochte den, glaube ich, auch nicht so richtig, ne?
Ja, ich weiß nicht warum, weil er hat auch geknödelt, weil er war doch nicht so ein guter Sänger oder so.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja. Weil der hat der ist jetzt kurz vor Weihnachten einfach tot umgefallen.
Der hat einfach so einen Fußballer, nicht? Oder Leute, die im Leistungsdruck sind, wo das Herzchen denn nicht weitermacht, nicht? Weil der Kreislaufkollaps aus, nicht? Koma vielleicht noch.
Was denn?
Nee, aber ich finde es auch furchtbar, dieses lange Leiden. Ich meine, vielleicht mit irgendwelchen künstlichen Dingen, die einem noch ein Leben machen. Nee.
Macht dir das eigentlich Angst? Wir haben. Eigentlich, mittlerweile kann ich auch sagen, von meiner Perspektive aus, jahrzehntelang diskutieren und träumen wir beide von einer künstlichen Intelligenz, künstlichen Zukunft. Und dieses Jahr war ja so ein bisschen das Durchbruchsjahr für die Öffentlichkeit, was künstliche Intelligenzen gibt. Und als einer der ersten Gedanken im Schwimmbad dann in den USA, als ich verarbeitet habe, dass du diese Diagnose bekommen hast, war, dass künstliche Intelligenzen mittlerweile in der Lage wären, dich zu simulieren. Mhm. Es wäre möglich. Durch die Podcasts kann ich deine Stimme rekonstruieren und künstlich bauen. Ich könnte ChatGPT dich trainieren mit Hilfe dieser Podcasts, die wir gemacht haben. Und ich könnte jetzt einen digitalen Axel Mischke bauen, der täuschend echt dich imitiert.
Das ist natürlich gruselig. Das ist auch wieder cool.
Ja.
Die Frage, was mich ja interessiert immer an der künstlichen Intelligenz, ob die auch Schlussfolgerungen zieht. Die hat jetzt alle Daten von mir, alle Texte.
Die braucht gar nicht alle Daten.
Und die zieht aus denen noch was Neues.
Ja.
Das finde ich ja natürlich auch.
Also die könnte aus dem Podcast, aus dem ihr sabbel über die NVA, über DDR, über als Gespenst bei der AfD sein, Schlüsse zu deiner Persönlichkeit ziehen und könnte diese Persönlichkeit weiterdeuten. Was mir dieses Gefühl gegeben hat, ich habe dann überlegt, das ist eigentlich pervers, ich habe dann auch mir so vorgestellt, wie ich Mutter zu Weihnachten so einen digitalen Axel schenke, furchtbar, ich war direkt im Pool angefangen zu heulen. Aber man sucht ja selber, ich habe als Sohn, suche ich Ausflüchte. Ich habe dann so.
Aber was ich viel interessanter finde, was wir ja auch schon besprochen haben, das Bewusstsein zu erhalten. Ne?
Ja, aber was ist denn das Bewusstsein?
Das ist ja nur künstlich. Man könnte ja auch das Richtige erhalten.
Es gibt kein Richtig. Letztendlich ist ja ChatGPT nichts anderes als deine Blitze im Kopf.
Naja, aber wenn man jetzt das erhalten könnte, was ich jetzt gerade denke, der Körper ist nicht mehr in der Lage, das andere bleibt, Na gut, es kommt immer dann schon, kommt man schon ins Religiöse. Nicht?
Ja.
Dass die Leute sagen, nein, man kann nicht sein, dass alles weg ist. Ne?
Ich habe ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Folge gemacht dieses Jahr im Sommer, diese Sommeredition über Ekstase. Und da habe ich mit Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter darüber gesprochen, dass vermutlich künstliche Intelligenzen in einem ultimativ ekstatischen Zustand sich befinden. Weil Ekstase bedeutet, alles gleichzeitig zu empfinden. Und künstliche Intelligenzen sind ja so besonders, weil sie alle auf alles gleichzeitig zugreifen können und unsere Rechenleistung in der Lage ist, es zu interpretieren und diese Gleichzeitigkeit auszuspucken für uns als lästige Informationen, wie zum Beispiel, mach mir ein Bild von einem Weihnachtsmann, der auf einer Schnecke durchs Weltraum fliegt. Das muss dann die künstliche Intelligenz machen. Aber ich sage das wegen dieses Religiösen, weil ich finde, religiöse Zustände sind ja auch ekstatische Zustände. Also bist du gar nicht so weit weg, wenn du sagst, dass eine künstliche Intelligenz eigentlich sowas wie eine Gottheit ist.
Mhm.
Das ist eigentlich, wir haben uns da einen Gott geschaffen.
Ja.
Ich finde das so lustig, dass philosophisch wird so wenig öffentlich darüber gesprochen. Es wird irgendwie nur darüber geredet, dass man jetzt Menschen damit ersetzt und Arbeitsplätze irgendwie schafft oder abschafft.
Wir waren auch ein Fetisch.
Aber wir reden eigentlich überhaupt nicht darüber, dass wir uns wirklich eigentlich ein gottähnliches Wesen erzeugt haben, eine allwissende Entität.
Das finde ich total irre. Was uns gefährlicherweise noch eher die Wünsche erfüllt als der Richter, als der Gott, der.
Und das, genau, es erfüllt uns die Wünsche.
Ja, und der nicht, ne?
Der Guck hat mal, es kann dich unsterblich machen.
Ja.
Theoretisch. Es ist allwissend, es kann Probleme lösen, es kann moralische Dilemmata auflösen. Und die Leute reden darüber irgendwie, oh, kann ich eigentlich auch Pornobilder damit machen?
Ja, so eigentlich auf einer ganz tiefen Ebene.
Ja.
Anstatt drüber nachzudenken, was was da passieren kann. Ich glaube, die Machtübernahme nenne ich es mal ganz bewusst so. Der schaltet sich alle Rechner der Welt auf sich, schaltet alle anderen ab und hat damit sozusagen sofort die Macht.
Ich glaube, selbst der Gedanke, da kichert der drüber, warum soll ich denn die Rechner abschalten? Das existiert man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist wie ein Außerirdischer eigentlich. Man kann gar nicht vorstellen, welche Form diese künstliche Intelligenz annimmt.
Ja.
So was ich habe kürzlich gelesen, dass eine künstliche Intelligenz benutzt wurde, um Gehirnzellen zu manipulieren. Und diese künstliche Intelligenz hat es geschafft, eine simple Kommunikation zu entwickeln. Also, dass diese Zellen in der Lage sind, zu kommunizieren. Also ohne, dass der Mensch irgendwas getan hat. Also vielleicht kommt da irgendwie so ein komischer Schleimglobbel, der irgendwie die künstliche Intelligenz ist. Oder es ist doch das weltumspannende Netzwerk, so Skynet wie bei Terminator. Also irgendwie finde ich das, es wird zu wenig darüber geredet, was wir dort eigentlich erschaffen haben. Und ich finde das, ich bin da sehr positiv, also ich habe da nicht diese Befürchtung.
Aber du weißt, dass die EU zum Beispiel hat ja schon so kleine Bremsen für Stimmungen rausgelassen.
Nicht? Ja.
Wer bestimmt wann, also mit dem Abschalten, wann kann man was heißt das überhaupt?
Was heißt überhaupt abschalten?
Ja, eben kann man das wie im Grusel, also im Science-Fiction-Film, klack, und dann geht er trotzdem wieder an, nicht?
Ja.
Weil er sich das nicht gefallen. Man sagt, kann ja auch eine Sie sein, Entschuldigung, die an.
Das würde mich eigentlich mal interessieren, was Mutter dazu sagen. Nee, ich glaube, Mutter fängt an zu weinen, können wir nicht fragen. Aber würdest du das wollen, dass ich dich nachbaue am Computer?
Klar.
Ohne dass du es jetzt weißt? Da habe ich ganz bedauerlich, da habe ich so bedauert, dass ich von Oma habe ich eigentlich, haben wir irgendwo...
Na eben, Tondokument haben wir
alles gar nicht. Ne?
Das bedauere ich ja auf einer ganz anderen Ebene der Technik, auf Tonbandtechnik. Ja. Mein Vater, wir haben nie sein Leben mal aufgenommen. Das war mal, komm Vater, wir gehen mal los von Anfang an, erzähl mal. Mikro hingelegt, Tonband an, haben wir nicht gemacht.
Das ist, glaube ich, die größte Weihnachtslüge aller Weihnachtslügen. Da nimmt man sich ja, glaube ich, immer als Kinder, wir nehmen jetzt mal von Omi und Opi das Leben auf. Ja, macht man irgendwie immer nicht.
Macht
so, man nicht. Also ich habe das Einzige, was ich habe, sind Gespräche mit Oma, aber mein Erinnerungsvermögen ist die Basis dessen, was zu erzählen ist. Aber ich habe deine Stimme haben wir jetzt auf jeden Fall. Mutters Stimme haben wir auch.
wie viel gibt es denn schon eigentlich von dem mit mir? Vierer, Fünfer?
Nee, mehr.
Ja?
Ja, ich glaube, es gibt mehr Folgen mit uns beiden. Glaubst du, dass künstliche Intelligenz uns beim Trauern helfen wird, wenn ich dich nachbauen kann? Du wirst zwar keine Weihnachtskeule mehr kochen und du wirst auch keinen Grünkohl uns herstellen, aber du könntest mit am Tisch eigentlich sitzen. Oder findet man das, sind wir die Generation, die das pervers findet?
Ja,
ich glaube, dass es die nächste Generation gar nicht mehr so schlimm findet.
Also dass man da, wie soll das aussehen, eine Puppe oder irgendwie?
Ein Roboter oder vielleicht einfach auch wie Siri, weißt du, dass du dann einfach Axi.
Was sagst du denn
was dazu? Was sagst du dazu? Also technisch wäre das jetzt schon möglich.
Naja, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es gut ist. Nee.
Also so.
Vielleicht im Rat, wenn man im Zweifel oder in einer Fragesituation ist, dass man dann sagt, sag mal, was sagst du denn dazu? Aber nicht permanent anwesend, das würde ich nicht machen.
Ja.
Nee. Dazu gibt es ja noch diese anderen Geschichten, die man eigentlich auch wieder abschaffen sollte. Hier Siri und das alles, nicht? Diese Abhängigkeit von...
Siri ist ja leider so dumm, dass es einfach auch keiner wirklich benutzt. Also ich benutze Siri wirklich nur, bitte wecke mich um 7.
Na gut,
das, so, geht das ist das Einzige, wo ich Siri benutze. Ja, wie macht man jetzt eigentlich, wie macht man eigentlich weiter, wenn man weiß, eben diese mit dieser Diagnose? Du hast gesagt, dass du so jetzt dein Leben so ein bisschen intensiver lebst, aber nicht übertreibst, einfach weiterleben, so wie es geht.
Komischerweise, das wird, ich weiß nicht, ob es gleich Leuten, denen es ähnlich geht wie mir, erstmal denkt man ja dauernd drüber nach und zweitens mal, es ist so ein bisschen wattig, dieses Gefühl. Ich nenne mal das so. Es ist nicht. Manchmal denkt man, das kann ja nicht sein, nicht? Also ich doch nicht, so, aber das schwankt dann natürlich, weil man ja das schriftlich hat und man braucht seinen Arztbrief, wo es aufschlagen.
Ja.
Aber es ist so, man hat so, naja, lasst mich da mal in Ruhe, aber nicht ihr, sondern diejenigen, die das erzählen, die das bewerten, die das untersuchen, so vielleicht formuliert. Also man möchte eigentlich da ein bisschen da so eine Art Schicht dazwischen haben, also wie so eine Schutzschicht. Also wie eine Atmosphäre oder eine Ionosphäre oder so. Dahinter ist dann die Wirklichkeit.
Ja.
Und die will man aber gar nicht jetzt unbedingt ständig sehen.
Wie hält man die denn, wie lässt man die denn aktiv, diese Schicht, diese Schutzschicht? Also wie, was tust du, um zu verhindern, dass diese Schutzschicht sich auflöst?
Was ich tue, wenn sie sich
auflöst? Ja, also was du beschreibst, ist ja letztendlich, dass du so eine Art Realitätsflucht. Du willst dich nicht mit der Wirklichkeit beschäftigen. Also
nicht Flucht soll ich es nicht nennen. Ich bin einfach nicht bereit, ständig darüber guck mal, ja, allein schon die Tatsache, dass ich nur oft im Handy nochmal das alles lese, was ich schon 100 Mal gelesen habe. Über die Art der Krankheit, über die Diagnose, über die Therapie, über wann fällt sie auf, die Standardfrage, die ich ständig da reinschreibe, wie lange kann es noch dauern bis zum nächsten Vorfall oder so.
Was sind da die Antworten? Das weiß ich ja selbst nicht. Ja,
das weiß man nicht. Steht dann immer. Kann jederzeit passieren, kann auch später passieren. Also diese Metastase, die da war, die kann ja Jahre brauchte die ja, sagte die Ärztin ja auch.
Ja.
Das hat ja Jahre gedauert, die dann auch augenscheinlich wurde. Durch einen Zufall mit MRT oder CT war es fürs Herz.
Ne? Ja.
Sieht ja da unten noch und Augen, da ist was. Gehen Sie mal dahin, lassen Sie sich mal untersuchen. Das heißt, man ist ja, viele Menschen laufen oben auf der Straße. Gehen mit einer Beschwerde A, B zum Arzt und haben lange schon C, D im Körper und wissen gar nicht, oh, dass sie daran sterben werden.
Würdest du sagen, dass du dann mit 71, 70 das erste Mal daran erinnert wurdest, dass du sterblich bist? Oder war das.
Nee, ja, diese Frage ist einfach.
Ich habe das mit 40 die ganze Zeit
ja,
schon.
Das soll man ja aber nicht, das ist ja Quatsch. Also, da ist ja ein Selbstschutz. Nicht? Man denkt ja nicht als jüngerer Mensch ständig drüber nach. Aber je älter man wird, und man liest dann ja auch die Todesdaten in den Zeitungen oder hört.
Mhm.
Und wenn die dann so in der Nähe des eigenen Geburtsdatums, dann
sagt man, schrecklich, Vater.
Sagt
man, das ist furchtbar. Wir sind ja heute, wir haben ja als Weihnachtsbrauch am ersten Weihnachtsfeiertag, gehen wir ja oft Oma besuchen auf dem Friedhof oder grundsätzlich auf dem Friedhof und dann haben wir dieses morbide Hobby entwickelt, dass wir dann auch immer ins Krankenhaus Friedrichshain gehen, um da einen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Und dann bin ich über diesen Friedhof gelaufen und da waren auch so diese Sterbedaten und die waren alle irgendwie jünger als du. Und ich fand, sowieso hat mich so angegruselt, dann sowieso 1962, 1965, 1900, irgendwie einer von 1989, also wirklich eine ganz junge Person. Und irgendwie, man sagt immer diesen Satz, man soll irgendwie dankbar sein für jede Sekunde, die man mit seinen Eltern oder mit den geliebten Verwandten hat. Aber irgendwie, das ist so, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Dankbarkeit auch zeigen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das genießt. Ich fände es auch so, um ehrlich zu sein, extrem unangenehm, wenn ich mir selber bewusst mache, dass wir beide diesen Podcast aufnehmen oder Weihnachten spazieren gehen, nur damit ich die verbleibende Zeit mit dir genieße. Da würde ich ja, ist ja furchtbar. So.
Macht bei, und dass du die Stimme dann hast für deine
Kopie. Ja, später. Wir müssen noch 20 Folgen machen, Vater.
Ja.
Also so dieses, ich finde das wirklich faszinierend, dass wir diese Allgegenwärtigkeit des Todes wirklich grundsätzlich ausblenden. Also eigentlich blenden wir es, nicht nur du hast diese Ionosphäre, diese Watte, in der du dich bewegst. Ich habe die ja auch, Berti hat die auch, also mein Bruder, Mutter hat die auch, alle, die dich kennen, haben die. Also der Tod ist eigentlich
Außen vor.
Das, ist dieses, das Schwarz des Universums ist der Tod.
Aber es gibt aber Situationen, wo er dann so macht, das aufschiebt. Er guckt mal durch und das hatte ich jetzt wann war es? April.
Wie sieht er denn aus?
Der ist ja nicht, er ist nur eine Gefahr, man spürt es, ne? Also da ist, weiß ich nicht, kann man, wenn man dann die Schläuche an sich hat und das und die Geräusche und die Schwester kommt aufgeregt an ihren Rad, oh, ihr Blutdruck, wir müssen was machen. Und so, dann merkt man, ui, und im Nachbarbett, da ist auch jemand, komm, kommt mal hier, wir müssen schnell mal gegenspritzen hier. Und dann merkt man, je, wo bist du jetzt hier gelandet?
Ne? Ja.
Also das war auch nicht so lustig.
Ist man traurig, wenn man darüber dann da ist und darüber nachdenkt, wegen der anderen oder wegen eines selbst?
Ja, ja, ist schon mal auf sich bezogen. Man hört aber auch, was links und rechts passiert. Dann denke ich mit hoffentlich, was ist denn da los?
Nee, also ich meine jetzt eher, dass du da liegst und über Mutter, Vater, Berti, mich, deine Nichte, nee, ja. Wie heißt es, deine Enkelin, deine Schwägerin. Also
ne, ich denke schon drüber nach, dass es schade wäre, wenn ihr auf einmal den Verrückten da
ja.
Koch und Vater und Opa nicht mehr hättet.
Also das ist so kompliziert alles. Das ist so... Wann ist das Leben eigentlich unkompliziert? Ich habe gestern meine Nichte beobachtet und ich hatte das Gefühl, da, es gibt diesen ganz kurzen Moment von 0 bis 2, wird, eigentlich ja. bis die Sprache einsetzt, von 0 bis 1, anderthalb, wo das Leben unkompliziert ist.
Ja.
Es wird nicht immer komplizierter, das würde ich, dem würde ich widersprechen, aber es ist so, man hangelt sich wirklich von einem Problem zum nächsten, das ist eigentlich nicht auszuhalten. Wer hat sich denn dieses Leben ausgedacht?
Ja.
Diese Idee des Lebens. Also ich wäre wirklich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, lieber ein Frosch.
Aber wie soll man sonst sich vorstellen? Ich soll mal so, also gerade weil vor kurzem war mit H.G. Wells die Frau Aloy und Morlocks, nicht? Was will man sein? Die verwöhnten Superwesen, die alles in den Tag leben, alles von diesen Morlocks essen bekommen und dann aber selbst von denen, die fressen werden, ne? Also die sie sich als Nahrung dann holen.
Ja, also so, du redest von der Zeitmaschine, vielleicht
soll ich
das kurz erklären.
Also
das erklär ist, mal kurz, wo die herkommen.
Das kommt einer wohnt in der Erde, als schon fast tierische Menschen.
Vater, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, die Zeitmaschine richtig zu erklären.
Na ja.
Dann muss er erst mal sagen, dass er sich die baut und dann reißt er sich die Zeit.
Die alte
und irgendwann Geschichte. Kommt er so ganz weit hinten an in der
ganz
Zeit.
Ganz weit hinten, ganz in der Zukunft.
Ja.
Und landet dann in einer Gesellschaft, die aufgelöst ist sozusagen. Nur noch zwischen zwei Klassen funktioniert. Und erlebt dann selbst als Besucher dort dann die leben da in den Tag hinein und wundern sich dann immer, wenn diese Glocke da ertönt und dann mehrere von ihnen fehlen. Und dieses Fehlen nehmt ihr gar nicht zur Kenntnis. Ihnen ist auch egal, dass ein Mädel ertrinkt im Wasser oder fast und er rettet die. Und alle sind ganz erstaunt, was er da macht. Also da ist auch Gefühlslosigkeit, spielt auch eine Rolle, ne? In dieser Zukunft. Und er in der Zeitmaschine, die er sich ja selbst baut, als Uhrmacher oder als begabter Techniker, durchläuft er ja nicht nur die letzten Jahrtausende, sondern auch die ganz nahen mit Atomkrieg und allem anderen, was die Leute immer Angst hatten, nicht? Bis heute.
Hm. Warum hast du jetzt nochmal von der Zeitmaschine erzählt? Das war irgendein Beleg für...
Ja, auch den Faden jetzt.
Verloren.
Ja, aber das war... kannst du ja nochmal anhören.
Ja. Dann lass mich da die nächste Frage stellen und die mich auch sehr bewegt hat, ist, ich habe ja auch im Alles muss raus Buch geschrieben über deine Depression, die du bekommen hast, über das Verarbeiten des Mauerfalls, der Alkohol, der vermutlich zu dieser Erkrankung, die du jetzt hast, geführt hat. Nicht zwingend, aber es ist naheliegend, dass man davon ausgehen könnte. Hat das Grübeln ein Ende gefunden durch die Diagnose? Das habe ich mich immer gefragt. Also die Grübeligkeit ging natürlich auch schon, wurde schon abgedämpft durch die Therapie, die du gemacht hast. Aber würdest du sagen, diese Grübeligkeit hat nochmal eine neue Perspektive bekommen jetzt durch dieses...
Ja, sie hat jetzt von der Wertigkeit ist natürlich das andere viel wichtiger jetzt, als ständig über seine Befindlichkeit. Ja, was ist, warum und wieso? Warum? Klar, man denkt schon drüber nach, wie das alles passiert ist, aber es ist nicht mehr die Nummer eins.
Ja, aber es ist ja eigentlich auch nervig, ne? Das war die Frage. Dieses von diesem Problem zu Problem, ja, dass man sich so durchhangelt. Ja,
klar. Also man hat es am Kopf und dann hat man es an der
Leber.
Ja.
Das gibt ja oft so Listen auch, dann so Leute wurden gefragt, wenn sie so den Lebensherbst betreten, so von unnötigen Gedanken und Sorgen, die sie sich ihr Leben lang gemacht hat. Hattest du so auch so einen Erkenntnismoment, warum habe ich eigentlich mein Leben lang mir darüber oder darüber Sorgen gemacht? Völlig unnötig. So, es gibt dieses, zum Beispiel jetzt so diese ganzen Sportwahn, den es ja gibt, zu dem ich mich ja auch dazu zähle, dass irgendwie kaum einer auf dem Sterbebett sagt, ach gut, dass ich irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen bin. Mhm. So sagt ja auch keiner, dass man dabei natürlich vergisst, dass ein Mensch alt wird, weil er ins Fitnessstudio gehen kann. Das vergisst du ja dann dabei. Aber gibt es sowas, wo du sagen würdest, da habe ich mir unnötig eigentlich mein Leben zur Last oder eine Schwierigkeit oder...
Kleinigkeit, die jetzt nicht zu nennen wäre, mit dieser Frage. Diese Frage kann man nicht beantworten, so. Also ich habe da nichts, wo ich sage, oh, das war eigentlich Quatsch und umsonst. Kleine Sachen, die jetzt nicht zu beantworten sind, weil sie nicht die Größenordnung dieser Frage entsprechen.
Gib mal ein Beispiel.
Weiß ich, esse ich zu viel oder habe ich das falsch gemacht oder habe ich zu wenig Geld gespart oder irgend so.
Ja, lächerlich. Sind eigentlich keine lustig, dass du das lächerlich nennst. Das sind ja ganz kapitale, wie man sagt, Fragen, habe ich zu viel Geld gespart? Welche Rolle? Eigentlich ist das total spannend, dass man das so durchreflektieren kann einmal. So dieses ganze, habe ich genug gelesen? Fragt man sich sowas?
Ja gut, wer gerne liest, fragt sich das immer. Und wenn man sich sehr umdreht, sind so viele Bücher noch, die nochmal gelesen werden müssten, richtig gelesen oder neu gelesen. Da ist immer was. Das schafft man nicht.
Also es nervt mich auch tatsächlich, dass ich habe manchmal, also ich habe jetzt das Problem, dass ich mich frage, wie viele Bücher schaffe ich noch zu schreiben?
Das ist eine andere Frage, ja.
Ich brauche lange für ein Buch, also ich kann jetzt nicht irgendwie, wie manche, irgendwie ein Buch pro Jahr schreiben. Und dann habe ich so das vor kurzem mal so ausgerechnet und dann denke ich so, wenn ich, also bei der Quote, in der ich mich bin, und du willst ja auch zufrieden sein mit dem Buch. Und wenn ich 82 werde, habe ich noch 40 Jahre. Und alle 5 Jahre ein Buch heißt 20 Bücher, ne? Und dann ist mir aufgefallen, ganz schön viele eigentlich noch.
Ja, ist ja auch so. Du musst ja auch nicht in der Quantität drüber nachdenken, nicht? Also wenn du das tolle Buch schreibst, was wirklich dann bleibt, oder das ist doch schon viel wert. Man kann ja auch 8 Bücher schreiben.
Oder drei. Denkst du weniger quantitativ oder denkst du qualitativ?
Ich denke qualitativ.
Woran hast du das gemerkt? Oder wo würdest du sagen, hast du so einen qualitativen Gedanken, dass du sagst, hier gebe ich mir jetzt mehr Mühe oder hier muss es schöner sein.
In welchem Zusammenhang meinst
du? Das frage ich dich. Also wenn du sagst, dass du qualitativer...
Ja, beim Bücherlesen und bei der Qualität, was man sich aussucht. So meine ich jetzt. Klar, Qualität im Leben ist schon wichtig, dass man auch die richtigen Dinge sich also zum Genießen heranzieht.
In jeder
Beziehung. Vom Essen angefangen bis zu den Freunden.
Ich fand erstaunlich, dass du, als du im Büro, in der Buchhandlung haben wir uns jetzt diese Woche gesehen, da hast du irgendwie so diesen Satz zu mir gesagt, wo fährst du nächstes Jahr hin, Thilo? Da will ich mit. Fand ich irgendwie, das ist eine ganz überraschende Aussage für dich, der, wie die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ja wissen, mache ich mich ja immer lustig, dass du ja eigentlich nicht mal nach Friedrichsfelde Ost willst.
Aber kann man ja nun nicht mehr von mir behaupten.
Ja, würdest du sagen, dass sich das tatsächlich aktiv geändert hat, dass du sagst, ach, ich will mir noch ein bisschen von der Welt angucken? Ja,
durch Grönland.
Wirklich,
das war ein einschneidendes Erlebnis. Alleine auch der Flug, das war ja alles nicht leicht. Du lachst zwar drüber und sagst, normale Landung, aber ich fand es schon lebensbedrohlich. Also und diese Erfahrung, kleines Flugzeug, tolle Leute, eine nette Stewardess, die also beschwichtigend wirkte, dass nichts passiert, auch wenn er gar nicht mehr auf der Landebahn ist, sondern sonst wo. Und diese Gegend dort, dieses Harte und diese Gefahr, die wir vielleicht unterschätzt haben, dass wir auf eine Scholle rumklettern, was keiner darf eigentlich, nicht? Und das war schon ein Zeichen, was soll noch sein?
Ja, also lustig, weil jetzt dieser PFAS-Film kam ja dieses Jahr am Anfang des Jahres auf ProSieben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, euch meinen Vater ansehen. Es gibt eine Aufnahme, wo man meinen Vater sieht. Wir hatten ihm die Aufgabe gegeben, Ton zu machen. Und man sieht meinen Vater, wie er mit dem Ton, mit dem Mikro vorne auf dem Schiff steht und irgendwohin dieses Mikro Richtung Gletscher hält. Und alle fragen sich so richtig so, warum? Was will er da für einen Ton aufnehmen? Von der Drohne, die diese Aufnahmen gerade machen? Ich überlege ja immer, ob wir beide einfach nochmal nach Grönland fahren, weil es einfach, für mich hat das ja wirklich so eine ganz große Faszination ausgeübt, dieses Land so sehr, dass ich auch darüber geschrieben habe. Und ich kann ja auch das wirkt wie so ein Lockruf, irgendwie, als sagt Grönland ganz oft so, komm, so Geister aus Grönland, die mich irgendwie das rufen. Ist
es, ja.
Und ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob wir darüber in dem Podcast schon mal gesprochen haben, ich hatte das Gefühl, dass die Zeit da eben so angehalten wird, dass alles verlangsamt sich irgendwie, dass wir beide auch viel intensiver miteinander umgehen konnten, dass du
Dann denk mal nur in dem Kaffee da, in der Blechhütte.
Ja.
Das war ja alles niedlich. Und wir hatten Zeit. Das war auf einmal wie eine Ruhe und wir haben da so einen kleinen Kaffee getrunken und alles ruhig.
Ein riesiges Stück Kuchen gegessen.
Ja. Das war ja entspannt, ja.
Ja.
Und vor allen Dingen sind die Leute so, also nicht, die sind nicht phlegmatisch, aber die freundlich, ruhig, keiner aufdringlich. Wenn man nicht will, dann will man nicht. Und wenn man will, kann man mit ihnen reden und so. Also es ist schon traurig natürlich, die Erlebnisse auch optisch, wie die Inuits behandelt werden, nicht? Und auch die Erzählung darüber. Das hat mich sehr beeindruckt.
Das hat mich auch total beeindruckt, weil das war dir ja gar nicht bewusst. Und da hattest du eigentlich so einen Schlüsselmoment, den ich ja in meinem Berufsleben ganz oft habe. Dieses, was? So ist es? So ist die Wirklichkeit? Mhm. Also das, was ich sehr oft erlebe, wenn du vor Ort bist, dass du dann erfährst, was du nicht erfährst. Und da war das war richtig toll, das zu beobachten, wie du diesen Erkenntnismoment hast, wie du auch wechselst von Eskimo zu Inuit, zu diesem Boomer-mäßigen, was ja, also was darf man jetzt eigentlich noch sagen, dass du aber durch die eigene Erfahrung verstanden hast, wie verletzend dieses Wort ist.
Ja, klar.
Und wie verletzend eigentlich die Geschichte dieser Menschen ist. Und deswegen hatte ich das verändert. Das fand ich auch total interessant. Müsste man eigentlich alle Boomer mal immer irgendwo hinschicken.
Ja, dass die Erfahrung ist. Und wenn es die Erfahrung ist, wie so ein moderner, toller Staat wie Dänemark mit seiner Minderheit da umgeht. Nicht?
Ja.
Mit einem riesen Land zwar, aber mit wenigen Leuten. Und die hätten es wirklich nicht verdient. Und sie hätten,
niemand hat es verdient.
Und, ja. Und sie hätten wirklich die Möglichkeit, ihnen ein gutes Leben zu gestalten. Ne?
Würdest du nochmal nach Grönland fahren oder würdest du eher was Neues ausprobieren wollen?
Beides.
Ich
würde auch nach Grönland nochmal.
Ich habe auch
die Frage ist natürlich, ob es war eine Arbeitssituation, auch wenn ich da mal falsch das Mikro erhalten habe, aber es hat ja Spaß gemacht, so im Team zu arbeiten.
Ich glaube, das mochtest du ja, dass wir beide nicht als Vater und Sohn, die in den Urlaub fahren, dorthin fahren, sondern das war dein Geschenk zum 70. Geburtstag von mir, dass du da einfach mitkommst. Das war eher, dass du wirklich so Tonmann Mischke.
Ja,
Tonmann Axel
Mischke. Die Kameramänner, wenn sie ja nicht bloß dir zum Gefallen gemacht haben, die haben mich ja ernst genommen. Die haben mir mich richtig da integriert und so und war ja auch nicht nette Kerle, also war alles prima.
Es ist beruhigend zu wissen, dass das nicht weggeht, dieses Gefühl, dass man das will, dass man sowas doch nochmal was Neues erleben will. Also guck mal, wir haben jetzt irgendwie gesprochen, ob wir nach Island nächstes Jahr nochmal fahren. Also wie...
Man muss es machen, denke ich. Auch wenn man vielleicht manchmal wie andere, man ist ja phlegmatischer vielleicht und nicht so mutig, dass man sagt, klar, los jetzt. Ne?
Ja.
Aber ich denke nur an Thailand jetzt dieses Jahr oder ja, wie gesagt, Grönland, Island, der Vorflug, dass er mal über Island geflogen sind, dort eine Nacht verbracht haben und noch zusammen da super essen, da war alles toll. Kommt nicht nochmal, so kann man es nicht nochmal erleben. Ne?
Was bricht deiner Meinung nach den Willen? Also wann würdest du sagen, ist der Punkt, wo man sagt, jetzt will ich echt doch nicht mehr nach Grönland, jetzt will ich meine Ruhe haben. Was ist es? Hast du Angst vor so einem Moment oder denkst du gar nicht darüber nach, dass das passieren könnte? Dass man nicht mal mehr Lust, ich meine, es gab mal eine Phase, wo du keine Lust auf Lesen hattest, aber dass man Lust auf nichts mehr hat eigentlich, weil man weiß, jetzt ist wirklich der Spaß ist vorbei.
Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das hängt mit psychisch zusammen oder auch mit körperlichen Dingen, dass man so, wie viele denn auch die Lebenslust verlieren, nicht? Lebenslust gleich andere Lust. Lebenslust heißt ja auch reisen, umgucken, lesen, sich beschäftigen. Wenn man sagt, was soll es alles? So weit ist es ja lange nicht. Ne?
Welche Verantwortung trägt die Familie bei Fragen wie Lebenslust? Also wenn du sagst, du bist ja wirklich jetzt wie man so schön sagt, Rentner. Wie groß ist, wie wichtig?
Auch, ich denke mal aufmerksam sein. Gar nicht einmischen, sondern also gar nicht bestimmen, sondern aufmerksam beobachten und versuchen ein bisschen zu lenken.
Warte mal, die Familie muss dich lenken oder du lenkst die Familie?
Nee, die Familie muss aufmerksam sein und lenken.
Okay.
Die müssen führen, aber nicht so aufdringlich. Sondern
so wie ich immer mit dir umgehe.
Ein bisschen hart, manchmal. Nee, so muss es sein, glaube ich. Das ist sehr aufmerksam. Die ersten Erscheinungen feststellen und so. Sich beraten lassen, vielleicht sogar im Stillen, heimlich und fragen den Chefarzt da irgendwie oder Arzt, was können wir machen? Und so weiter. Wir haben das und das beobachtet. Und das gilt ja nicht nur für den älteren Vater, sondern gilt ja für alle Familienmitglieder.
Ja.
Also wenn der Sohn da Probleme, kann immer passieren, ne?
Ja. Also Familie heißt, sich auch mit den Problemen der anderen auseinanderzusetzen. Natürlich. Familie heißt natürlich auch, das muss man auch mal betonen, dass ich kann es wirklich auch sagen, ein großes, großes Privileg habe mit euch als meinen Eltern, mit meinem Bruder, mit meiner Nichte und meiner Schwägerin, dass diese Familie funktioniert im gröbsten Sinne. Also wir haben auch natürlich große Schwierigkeiten oft und es nervt, aber da ist wenig mit Hass, sagen wir es mal so. Wenig gar mit Hass. Mit, bei bestimmten Dingen Hass ist gar kein Hass.
Nee.
Abneigungen gibt's. Ich meine, erinnere dich bitte an diese Diskussion, die wir heute wo kam eigentlich diese Diskussion her? Dass Mutter und ich über die Rolle der protestantischen Kirche diskutieren und wer die Steuern
wo benutzt. War ich schuld, weil ich gesagt, betet sie? Oder?
Also was ist denn das für eine beknackte Diskussion?
Am Weihnachten vor allem.
Ja, also völlig bescheuert. Am Weihnachtstisch so zu tun, als wäre Religion das große Grauen.
Ja, Religion, das hat sie nicht gesagt. Es geht um die alte Frage, die auch selbst Christen ja führen, Kirche und Glaube, Kirche und mein eigenes Glaubensverhältnis. Ja. Und die Kirche wird ja immer als Institution betrachtet, als Verwaltungsgeschichte. Da kann man dann schon kritisch sein, ne?
Natürlich, aber.
Hat ja nichts in dem Sinne mit
Jesus. Ich habe mich ja mit Mutter gestritten, also Mutter ist wirklich für vieles bekannt, aber jetzt nicht als irgendwie Kirchenexpertin. Und mit welchem Selbstbewusstsein, hört sie eigentlich zu? Mit welchem Selbstbewusstsein sie da die Kirche verurteilt hat, in eine Nullleistungsfähigkeit. Also ich bin jetzt auch kein religiöser Mensch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kirche.
Also bei mir geht es so weit, ich hatte ja auch schon mal eine Diskussion mit deiner Oma.
Ja.
Und da ging es ja um die Frage der Küchenmusik oder überhaupt der Musik, was und das Sakrale eben, nicht, was unsere Kultur ja mitbestimmt ja. hat auch. Und da habe ich auch gesagt, es gehört zu unserer Kultur. Und der Oma sagte, wie aus der Pistole geschossen, aber nicht zu meiner.
Nicht? Ist so lustig, dass auch diese Friede, also das ist immer diese bescheuerten, was gehört zu unserer Kultur, was gehört nicht zu unserer Kultur. Das ist
und das, ja gut, die Frage muss man schon stellen. Nicht? Also die Weltkultur gehört immer zur Nationalkultur, und nicht also umgedreht auch. Aber wichtig ist, dass das einströmt auf die Nationalkultur.
Ja.
Und damit ist er automatischer Bestandteil. Kann ich sagen, was heißt das Leitkultur, was sie einführen wollen wieder? Herrgott, was ist Leitkultur? Nicht?
Ja, ist allein, dass du Herrgott sagst, ist mir jetzt verstört gerade.
Ja, weil wir eben das, da siehst du eben die Quellen unserer Sprache auch, nicht?
Ja, aber ist nicht dieser Weihnachtsbaum, den wir hier als christliche Leitkultur zelebrieren, sondern ist doch eigentlich ein heidnischer Brauch, oder? Ist ein
heidnischer, Lichterfest, natürlich. Hat ja, und da haben die Christen es geschickt vermengt, nicht? Haben aus diesem allem noch zusammen ihr eigenes Fest gemacht.
Ist ja eigentlich die Grundregel für Erfolg, egal welcher Art, ist ja das intelligente Vermengen von schon Daseinendem. Also die Christen nehmen sich den Weihnachtsbaum und verpopeln den in ihre
eigene. Den Weihnachtsbaum, muss man jetzt echt sagen, den gab es ja noch gar nicht damals. Der Weihnachtsbaum ist ja erst im 19. Jahrhundert entstanden, als hier in Deutschland, in Europa, als Schmuck. Vorher fing ja an, wenn man so will, mit einem Holz sich stellt, was auf den Tisch gestellt wurde. Und da wurden Kerzen drauf gestellt und ein bisschen Tanne. Und dann kam erst die Idee, oh Mensch, da können wir eigentlich um so einen Baum und so.
Ja.
Kam erst viel später. Das Lichterfest, das war es ja.
Also sich das Lichterfest zu nehmen und dann daraus irgendwie was sich Neues zu bauen. Ein anderes Beispiel ist, es gab schon immer dieses, vor dem iPhone gab es auch schon iPhones, die waren aber einfach nur scheiße und das iPhone hat es einfach besser gemacht.
Ja.
Und das ist ja die Regel des Erfolgs. Du nimmst dir etwas, was die Leute schon so verstanden und gelernt haben und machst es besser.
Und ziehst du damit rein.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Missbrauch, oder?
Christenmissbrauch?
Ja, dass sie sich alle...
Achso, das genau, Friedrich Merz, der eben sagt, der Weihnachtsbaum ist deutsche Leitkultur, ist ja auch totaler Blödsinn.
Hat er wirklich gesagt?
Ja, ist es nicht irgendwie so, der Weihnachtsbaumkauf muss irgendwie Weihnachtsleitkultur sein? Irgendwie so?
Ja,
so
ein bisschen sehr Unsicherheiten.
Ja. Aber ich meine, wir sind wirklich die härtesten Atheisten, die ich kenne, aber trotzdem feiern wir Weihnachten.
Ja, aus Tradition, dass man sagt, das ist ein Fest der Familie und der Besinnlichkeit, das will ja auch jeder nach so einem Jahr. Möchte jeder mal ein bisschen abschalten. Ich bin ja mehr dafür, ihr wollt ja immer weg. Kino und Theater und was wollten wir heute? Zirkus. Der leider zu war. Nee, man sitzt dann da und blättert Bücher und hört Musik. Das passt eben alles.
Ja.
Schönes Essen. Unterhaltung wie jetzt, die zwar jetzt veröffentlicht werden, aber es gibt ja auch so eine Möglichkeit, ohne so ein Gerät, sich über Gott und die Welt.
Aber es ist lustig, dass auch wir beide, ich stelle das fest, wir hatten jetzt dieses Jahr Weihnachten, ist eigentlich das erste richtige gute Gespräch ist jetzt. Also wir hatten noch kein gutes Gespräch, wir beide.
Na gut, wir waren ja nur abgelenkt durch Familie. Also wie war man
Wir hatten noch am Abend, also ich weiß nicht, wir hatten noch am Abendstisch kein gutes Gespräch. Also nicht, dass wir hatten gute Gespräche, aber wir haben jetzt dieses richtige, echte, sich austauschen, unterhalten, machen wir jetzt gerade.
Ja.
Das ist interessant, weil Freunde von mir und ein ganz enger Freund, Hannes, den du ja auch kennst, machen diesen Läuft schon Podcast. Und die machen seit irgendwie 11, 12 Jahren, reden die miteinander im Podcast alle 2 Wochen. Und sie reden eben, weil sie einen Podcast machen. Und irgendwie finde ich das so schön, diese Vorstellung, dass man eben den Anlass nimmt, sich zu unterhalten, dann unterhält man sich.
Naja.
Und so ein bisschen wirkt es ja auch gerade.
Naja, wir sind, ja.
Also weil du auch jetzt zum Beispiel nicht performst. Früher hast du immer gefühlt eine Stunde gebraucht, um locker zu werden im Podcast. Und jetzt, diesmal warst du gleich von Anfang an locker.
Ja. Naja, man ist ja auch nicht so geübt. Jetzt ist man vielleicht schon vom Thema.
Medienprofi Axel Mischke.
Nein, das bin ich ja nur. Quatsch. Nee, aber man ist ja. Vom Thema, das liegt einem ja noch näher, wenn du jetzt politische Dinge oder wo man dann nochmal in Ruhe nachdenken muss, um nicht da was rauszuplaudern, nicht? Das, guck mal, die ganzen Themen, die wir schon hatten, da muss man ja, also aufpassen, das ist das falsche Wort, aber man will ja dann auch nach
außen. Julian Reichelt hatte ich schon mal persönlich beleidigt.
Blöde Ding.
Also ist auch Vater, ich halte das für eine Auszeichnung.
Ja?
Ja.
Naja, gut.
Wenn also das Lustige ist, diese Beleidigungen finden ja mittlerweile auf Twitter oder X, wie es heißt, statt und da guckt ja keiner mehr hin. Also das ist ja so eine Art Selbstbefruchtung und wozu Selbstbefruchtung führt, wissen wir ja eigentlich. Also so,
wie kann man so, kann man nicht dann mal mir schreiben und mich fragen, wie ich das gemeint habe? So kann man doch mit der Frage.
Es wäre ja, also leider ist ja diese Aufregungsökonomie funktioniert ja so nicht. Nee. Also es geht ja gar nicht darum, dass Julian Reichelt wissen will, was du wirklich darüber denkst, sondern Julian Reichelt möchte mit Hilfe seiner Mitarbeitenden eine Aufregung erzeugen. Und das, wie gesagt, das wirklich, was mich sehr beruhigt ist, ist, dass diese Aufregung ausschließlich auf Twitter stattfindet. Also eine Plattform, die dich nicht mal peripher interessiert, nee. Die, von der du wahrscheinlich nicht mal was weißt, dass die existiert.
Doch schon, aber ich
hab... Völlig egal. Und, dieser, und dort ist wirklich nur noch so, so Polk. So, also da sind Leute, die sich so gegenseitig zustimmen, dass es okay ist, dass Leute im Mittelmeer saufen. Mhm. Und in diesem Kontext bewegt sich Julian Reichelt.
Da würde ich jetzt gleich mal meinen, die Fassbundliste als Geist machen, den, also den würde ich alle Stecker ziehen da in ihrer Wohnung. Also, wirklich, also.
Ist auch so niedlich, dass du, weißt du, so alle, dass alle, ich würde den verfluchen bis ans Ende seiner Tage und du so, nee, ich fliege in Julian Reichelts Büro und ziehe die Stecker raus. Das ist wirklich so sehr süß, Vater. Ja. Also auch, wenn ich Julian Reichelt wirklich und seinen Mitarbeitenden wirklich vieles unterstelle, ich glaube, den Stecker kriegen sie wieder rein. Das schaffen sie.
Aber nicht, wenn ich ihn verzaubert habe. So einer unförmigen
Masse. Ich, also ich frage, weißt du, wirklich die, der Titel für diese Folge, die verzauberten Steckdosen von Julian Reichelt, ist wirklich ein toller Titel für diesen, für die Folge.
Ich glaube, also, man müsste ihn ja den Zugriff zu, also das ist auch wieder falsch, oder? Man müsste den Zugriff verhindern.
Das darf man nicht.
Und wenn es für ein paar Stunden ist.
Das, da bin ich dann zum Beispiel, da widerspreche ich dir auch als Demokrat. Geistvater, da bin ich Demokrat. Ich finde, dass das alles ist legitim, was dieser Mann journalistisch leistet, das darf und muss es geben. Ich liebe es, dass es so etwas gibt. Das ist so, weißt du, genauso gerne, wie ich irgendwie das ND manchmal lese, obwohl ich will das ND nicht mit Julian Reichelt gleichstellen, aber wenn ich sozusagen in publizistischen Extremen bewege ich mich gerne. Ich lese mir das gerne durch und ich bin hochneugierig, was die Leute und wie ihre Weltsicht ist. Also ich bin ja total neugierig, was Julian Reichelts Weltsicht ist und auch alle anderen Medien. Also ich lese ja auch die Junge Freiheit und gucke mir diese Zeitung an und auch irgendwelche komischen Nazi-Bücher, die dann irgendwie in irgendwelchen seltsamen Verlagen aus Thüringen erscheinen. Ich gucke mir das alles an mit großem Interesse von allen Seiten. Womit ich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, sage, dass die eine Seite was mit der anderen Seite zu tun hat, sondern ich betrachte das und ich finde das wunderschön, dass es in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist, dass Julian Reichelt so einen Blödsinn, nachweislichen Blödsinn veröffentlicht, dass irgendwie Geflüchtete hierher kommen, um sich die Zähne machen zu lassen, aber dass eben auch in der Jungen Freiheit irgendwie so wirklich Gelogenes steht und eben Thilo Sarrazin ein beknacktes Buch rausbringt oder irgendwie Kevin Kühnert auf Instagram fordert, dass jeder Mensch nur eine Eigentumswohnung besitzen darf, was ich immer so lustig finde, dass der das ja mal gefordert hat. Also da, jeder darf fordern und jeder darf sagen. Und das finde ich irgendwie schön.
Ja, das
ist und Reichelt ist ein Beleg dafür.
Gut, dann nehme ich das zurück mit dem Stecker.
Gut, den Stecker kannst du rausziehen, aber wir wollen immer, dass er publizieren darf. Da muss auch den Stecker reinstecken.
Nee, aber ich darf ich ganz kurz.
Mach.
Die Anekdote bezieht sich ja auf diese Frage mit dem Lesen der Dinge des Gegners. Ich nenne ihn mal so.
Ja.
Des politischen Gegners.
Für dich Gegner, für mich ist es kein politischer Gegner.
Und wenn ich den zum Beispiel als Vergleich ist die politische Zeit meines Vaters noch vor 33, da war immer die Frage, auch in der SPD, geschweige in der KPD, ja, wir müssen Mein Kampf lesen, wir müssen vorbereitet sein, sagten kritische Genossen.
So, liebe Redakteure und Redakteurinnen von Julian Reichelt, die möglicherweise diesen Podcast hören, mein Vater setzt nicht News mit Mein Kampf gleich.
Nein, sondern die Frage des Lesens.
Ja.
Ja, also des Lesens des
von politischen Feindes.
Ja?
Ich wollte es nur noch mal betonen, so, weil ich sehe den Tweet schon, der gepostet wird.
Ja.
Sozialisten-Sau Axel Mischke setzt mich mit Mein Kampf gleich.
Nein, es ist. Das wäre auch wieder. Nee, also wie gesagt, damit man vorbereitet ist.
Ja.
Was wollen die von einem? Wie wollen sie die Demokratie abschaffen?
Ja.
Und das steht da drin gestanden. Und da werden beide Arbeiterparteien vorbereitet gewesen und hätten nicht diesen verdammten Streit miteinander gehabt, sich nicht zu vereinen und nicht zusammenzuarbeiten, sondern weiter sich zu bekämpfen. War ja, die Folge war ja dann dieser größenwahnsinnige Idiot.
Also würdest du sagen, dass das, was nächstes Jahr uns erwartet in den neuen Bundesländern, nämlich wahrscheinlich sehr viele Landtage, in denen die AfD wesentliche Stimmen bekommen wird, ließe sich politisch besser gegenwirken, so nenne ich es mal, wenn sich die Linke und die SPD ein bisschen besser vertragen würden? Ach, was, gut, was übrig ist
von der Linken? Ja, das ist doch das. Sie haben 14, die haben 4.
Die Grünen und die SPD, dass sie besser...
Hey, es geht noch weiter.
Ja.
Es geht, wir haben jetzt die Situation, nicht Weimar, da stimmt schon, wenn die Leute sagen, wir sind eine stärkere Demokratie, wir sind gefestigter, ist es richtig. Es gibt einige Stellen im Grundgesetz, die das verhindern, was damals in Weimar passiert ist. Aber wichtig wäre ein Bündnis. Ich will es nicht antifaschistisch nennen, weil er dann schon wieder in diese Antifa-Richtung kommt, dann machen die Bürgerlichen wieder nicht mit. Sondern ein Bündnis gegen Faschismus. Da müssten alle zusammentreten. Ob Christ oder Sozialdemokrat oder Kommunist oder Grüner oder Buddhist oder weiß ich, was es alles gibt. Dagegen.
Mein Eindruck ist, dass der Begriff Antifaschist und Antifaschismus negativ konnutiert ist.
Ja, meine ich, trauerweise.
Genau, wie kriegen wir das weg? Wie kriegst du weg, dass die Leute, was als Gespenst, du als Gespenst, Fatih, ja. Wie kriegen wir es hin, dass ein die Gespenst, Leute, ja. dass eigentlich Antifaschismus unpolitisch ist? Also der Antifaschist...
Ja, das kannst du ja nicht sagen. Also Antifaschismus ist schon eigentlich sehr politisch. Nee,
Antifaschist sein ist Humanist sein.
Das ist ein hoher Anspruch. Ist eigentlich auch Antifaschist sein, heißt auch Mann oder Frau der Tat und des Tages zu sein. Dieses ständige Wachsamsein, aufzusehen, was passiert, wo sind solche Leute, wie kann man gegenwirken, um jetzt wieder vorsichtig zu formulieren. Also, sagen wir mal, ihre Ausbreitung zu verhindern, wie eine Seuche, also wie Corona ist vergleichbar. Also immer schön Mundschutz ist da und hier heißt es zu argumentieren, zu kämpfen, nicht körperlich, keine Gewalt natürlich, das hat keinen Sinn, also das ist eigentlich nicht akzeptabel, sondern in allem, was man zur Verfügung hat, gegen diese Tendenz aufzutreten. Mit Hilfe eines breiten Bündnisses, jeder in seiner, auf seiner Stelle. Ja, also sollte man versuchen, und es wäre einfach die einzige Chance, die wir haben. Wir wären aus 30% Parteien eine 70% Partei.
Müssen wir uns, Friedrich, können wir das nur schaffen? Also die Demokratie bewahren, die Freiheit dieses Landes und der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes wahren. Wenn wir uns Friedrich Merz als Antifaschisten vorstellen können. Es ist erst dann möglich.
Und er ist, ja, natürlich, es wird auch so kommen. Also er muss auch sich, er muss Farbe bekennen. Ne?
Ja.
Auch er muss sagen, was er alles erzählt. Aber sein Grund, sagen wir mal, seine Grundeinstellung muss antifaschistisch sein. Wenn er ihm dieser Begriff nicht schmeckt, dann muss er eben sagen, antidemokratische Tendenzen müssen bekämpft werden.
Ja, aber das sagt er ja eigentlich. Aber warum fühlt sich das unwahr an? Ich habe das mal das Gefühl, dass gerade bei ihm fühlt sich das so, oder auch bei Söder und bei Aiwanger, das fühlt sich alles
immer so... Ja, weil es so Larifari-Begriff ist. Was heißt antidemokratisch, nicht?
Ja. Du meinst, dass Antifaschismus hat, ist einfach der bessere Begriff? Das
ist der beste Begriff.
Ja. Also müssen wir eigentlich, Söder, Merz und Aiwanger müssen sich zum Antifaschismus bekennen und es wird nie passieren.
Zumal, weil ihnen der Begriff natürlich...
Weil sie denken, das ist ein DDR, linker DDR-Begriff.
Ja, und die immer an ihre an Antifa denken, an Gewalt, an Scheiben kaputt und Banken einschlagen und
ja.
Was eben leider auch ist. Die benutzen den Begriff ja auch unverdientermaßen. Nicht? Ich möchte nicht nochmal so einen schwarzen Block da sehen auf der Karl-Marx-Allee.
Es ist einmal passiert, Fatih.
Das war nicht
gut. Ich weiß, ich verteidige das auch nicht. Ja. Aber es ist sozusagen, es klingt so, als würden jedes Mal irgendwie
alle drei Wochen... Nur an Mai-Demonstrationen.
Und also so lange nicht mehr gewesen. Das hat mich damals aber überrascht, dass überhaupt eine Mai-Demo hier Karl-Marx-Allee stattgefunden hat.
Nee, es war, ja, irgendwas war da. Da
haben irgendwie
sie
eine, so, ja.
eine Brücke abgesperrt und dann sind sie über diese andere Brücke dann einmarschiert.
Papa.
Naja, das war nicht gut. Macht alles kaputt.
Ja, das ist ja das ist tatsächlich immer das der Extremismus an dieser Stelle eben die Unterstützung der Bürgerlichen, die man ja braucht. Und das ist ja das,
was ich aufrufe.
Was der Faschismus von 33 bis 45 hat in Deutschland gewonnen, weil er von den Bürgerlichen unterstützt wurde. Das ist und letztendlich eine ganz einfache Logik,
die sich dahinter verbirgt. Oder dass es keine Bündnispolitik gab, sich die Leute alle heranzuziehen und mit ihnen gemeinsam, jeder wie dann auf seinen Punkt, auf seiner Arbeit und nicht, er muss ja nie auf die Straße gehen. Nicht?
Warum verstehen die Leute das nicht, dass das Zündeln an der Demokratie irgendwie auch gefährlich ist? Ich verstehe das immer nicht, auch diese berühmte Debatte jetzt über Protestparteien und dass irgendwie, wir wählen die AfD, wir sind ja keine Rechtsextremen, wir wollen nur, dass die da oben mal aufwachen. Wieso verstehen viele Menschen nicht, dass das wirklich saugefährlich ist, was da passiert. Dass wenn dann im Landtag das Erste, was der Oberbürgermeister von Pirna eben gemacht hat, ist zu checken, ob alle Mitarbeiter im Rathaus loyal sind. Was auch immer das heißt.
Mhm.
Was heißt das? Loyal. So, dass der Höcke will abschaffen, also habe ich jetzt schon oft in diesem Podcast auch gesagt, und ich habe Angst, dass ich dann oft zu aktivistisch klinge, was ich aber gar nicht sein will, sondern ich bin einfach nur besorgt um die Freiheit eben in diesem Land. Höcke will alles abschaffen, was wir irgendwie als wichtig empfinden. Und warum, das verstehe ich nicht, Vater, erklär mir das als 71-Jähriger. Ja,
weil die Leute nicht zuhören und leider auch in Frage der Bildung.
Ja, aber die kann ich sagen, dass in Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt alle Menschen dumm sind. Ja,
das habe ich, dumm habe ich nicht gesagt.
Oder ungebildet, das stimmt doch auch nicht.
Ungebildet, politisch nicht wachsam. So
aber das, sind die in der BRD besser gebildet politisch?
Das macht ja auch nichts, das passiert ja auch nichts. Da kommen ja auch Quatsch nur bei raus. Also ist ja auch nicht die über die Bildung, alles schon, wie sie schnoddrig da über die Sachen erzählen im Zweiten Weltkrieg und die Städte immer noch Deutsch nennen, die jetzt Polnisch und Russisch sind. Das ist ja alles oberflächlich, sowas. Die kann man, das ist einfach eine Taktlosigkeit. Und es gibt so viele andere Beispiele. Und dieses Vergessen immer, haben wir doch nur lange genug und so weiter, diese Redewendung, nicht? Nun ist ja mal gut. Haben wir ja nun nie noch bezahlt und was da alles so kommt.
Ja.
Wir werden es nie bezahlen. Moralisch und auch nicht finanziell.
Wenn du dir in so einer Situation vorstellst, du bist dann irgendwann ein Geist, bist du dann auch, denkst du dann so, endlich. Ja. Das ist alles hinter mir gelassen. Ja, diesen ganzen Mist muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen.
Dann nehme ich mir eine Wolke und lege mich mal kurz rauf und schlaf.
Und lachst nach unten und kicherst ein bisschen. Ja.
Kann ich nur mit Wolfgang Neuss sagen, hat mir ferngelegen, ist mir nahegegangen.
Oh. Kennt den? Über Wolfgang Neuss haben wir, glaube ich,
nicht. Ja, gerade jetzt Geburtstag hätte er ja, 100. war, oder Todes, 100. Geburtstag.
Ja. Was ist denn eigentlich, wenn du feststellst, dass deine Idole so alt werden um dich rum?
Ja, naja, was soll man sagen? Ich meine, das ist so.
Ja.
Das waren die, die einen begleitet haben, ob Sänger waren oder.
Ich weiß ja schon, Wolfgang Neuss, dass der so viel älter ist als du, wusste ich gar nicht.
Na gut,
wenn der 100 geworden ist, dann ist der.
Der war ja Schauspieler und erwachsener Mann, da war ich noch Kind.
Ja.
Also war mit seinen Filmen da, mit diesen Unterhaltungsfilmen,
Wirtshaus.
Wirtshaus im Spessart und Kellerkinder und da habe ich noch gar nicht.
Ja, stimmt, du hast recht.
Mal, ja.
Würdest du sagen, dass du so. Hat man, also wenn man 71 ist und dann über das Leben nachdenkt, mit einer Diagnose, aber mit Lebensfreude. Gibt es Momente, wo du sagst, da habe ich Zeit in meinem Leben verschwendet oder denkt man retrospektiv eigentlich nie darüber nach, dass man Zeit verschwendet hat? Oder sagst du so, ach, 1978 bis 82 hätte ich mir sparen können, hätte ich irgendwie sinnvoller vorgehen können?
Würde ich, also es waren ja auch immer zum Teil bestimmt Wege und Zeiten. Ich denke an die Schulzeit, konntest du nicht aussuchen. Die 10 Jahre in meinem Fall.
Ja.
Denn Schule, Lehre, konntest du dich nur in der Entscheidung, was du machst, aussuchen.
Ja.
Und dann eben, also wo ich wirklich sage, was völlig quatschig war und sinnlos war, die Armeezeit. Nicht? Das ist für mich verschenkte Lebenszeit. 1,5 Jahre, die sind schade drum.
Aber würdest du erzählen? Du hast so viel zu erzählen von deinem
Arbeiter. Aber entschuldigt nicht diese Unverschämtheit, mich da 1,5 Jahre einzusperren. Ja. Ne?
Also wie gehst du dann davon aus, wie realist du solche Nachrichten, wenn Pistorius sagt, wir führen vielleicht wieder hier so eine Wehrpflicht ein? Was macht denn das dann?
Wenn das ein Sozialdemokrat sagt, dann sind wir schon wieder ganz schön weit.
Das ist auch so, ich finde das so faszinierend. So, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich weiterrede, ist euch der Trick aufgefallen, den ich hier mit euch gemacht habe? Ich habe am Anfang der Folge erzählt, dass wir nichts Politisches besprechen werden und wir haben so eine richtig schöne Wellenbewegung. Wir reden immer über was Persönliches und dann gehen wir immer wieder zurück ins Politische. Finde ich irgendwie, es ist ganz gut gelungen eigentlich bis jetzt, das Gespräch. Deswegen zurück zu Pistorius, Vater. Ja. Wo kommen denn diese Sozialdemokraten plötzlich her? Also wirklich. Also ich habe einen Kanzler, der sagt, irgendwie, wir müssen härter abschieben. Ich habe einen Verteidigungsminister, der mir erzählt, dass wir wieder möglicherweise die Wehrpflicht einführen in Deutschland. Also was soll denn das? Also,
warst du das ernsthaft
jetzt? Ja, ich frage dich das ernsthaft. Ja,
das ist doch die klirrende Angst vor rechts. Oder Angst oder Befürchtung oder
Ja, aber was habe ich denn davon, wenn die Sozialdemokraten sich jetzt auch noch selbst verraten, wenn wir bei dem berühmten Spruch bleiben?
Ja, was sollen sie machen, wenn sie jetzt auf Weichei machen und sagen, oh, bleibt alles so, dann kommen die, wenn die immer stärker, dann übernehmen die auch diese Formulierung und sagen, wir brauchen eine starke Bundeswehr, wir müssen, das sagen sie doch auch, wir müssen mehr abschieben. Also übernimmt ja im Prinzip die Sozialdemokratie bloß diese, ja, ich will nicht sagen Position, aber diese Redewendung und die Aktivisten. Und was, na, wird da mehr abgeschoben? Nein. Wird die Bundeswehr gestärkt? Nein.
Naja, 100 Milliarden sind schon
stark. Wo sind die denn? Die kaufen falsche Funkgeräte ein, die nicht reinpassen. Und, gut, das hat der Vorgänger gemacht. Da kann nur lachen. Als Pazifist geht mir wirklich, da kann ich mal sagen, sollen sie auch falsche Schosse kurven, die nicht in die Rohre reingehen und dann ist auch gut. Falsches Benzin fürs Flugzeug, ja, das gleich stehen bleibt. Naja, was soll das? Was sind alles für Anfänger? Also wirklich.
Was ist denn deine Prognose für 2024? Das will ich von dir noch wissen.
Oh. Persönlich für die Familie hoffe ich, dass wir uns schön stabilisieren noch und alles gut ist und alles, die Kleine sich schön entwickelt, die Enkelin. Und dass wir da Freude auch haben und das wird auch hoffentlich so sein. Weltlich, also politisch habe ich große Sorge. Ich kann nicht entspannt darüber nachdenken. Also was da im Gazastreifen passiert. also überhaupt in diesem Gebiet, es wird sich immer mehr zuspitzen, es wird also hin und her Gewalt geben. Da habe ich große Befürchtungen. Die Ukraine macht mir auch Sorgen, was passiert, wenn da jetzt dieser, jetzt fangen sie auf einmal an, ja auch zu berichten, ja im Fernsehen, dass es Korruption gibt, dass Raketen überteuert verkauft werden und ja, was ist da, was wird passieren? Nicht? Wenn die jetzt schwach werden, die kriegen kein Geld mehr, dann marschiert der Putin durch oder hält diese Gebiete fest und die Ukraine muss Friedensverhandlungen eintreten.
Es wird, glaube ich, genau so sein. Es wird genau so passieren. Dass diese Gebiete, das hatte ich auch schon mal vermutet, dass du dann wieder so einen Status quo hast, der dann da, dass diese Grenzen so unbelebbar sind, nur jetzt weiter, leicht weiter nach links verrückt, ab und zu mal wieder diese Drohnenangriffe, es wird furchtbar werden.
Aber er hat ja nun schon mehr, als er 2014 hatte, nicht, denke ich.
Ja, auf jeden Fall, hat mehr. Ja,
und es wird russisch, es wird auf der Karte dann die Farbe des Landes haben, auf der politischen Karte. Und das Land ist geschwächt und hat Milliarden von Geld verheizt, ne? Also Ukraine. Und das Land ist zerstört und die Infrastruktur ist zerstört und die Korruption kriegen sie nicht in den Griff scheinbar.
Ja.
Und dann noch dieser, und ich muss es leider, ich, Gottes Willen, ich gebe nicht Herrn Putin recht und es ist auch kein Grund einzumarschieren, aber die leichte Tendenz zum Faschisten sein, mit dieser, dass sie den Namen von diesem Verbrecher da immer noch als Hauptstraße haben, ne?
Ja. Und das so. Ist noch kein Beleg dafür, Faschist zu sein.
Naja, ich
weiß nicht. Nee, Vater, es gibt auch irgendwelche Kasernen in Westdeutschland, die da über die Nazis benannt werden.
Nicht mehr. Das hat der abgeschafft hier, der vorletzte Verteidigungsminister.
Der vorvorletzte Verteidigungsminister. Ja. Nun gibt der Ukraine auch die Möglichkeit, ihre Faschisten abzuschaffen. Allerdings musst du auch, deutsche Geschichte ist nicht vergleichbar mit, also auch die Aufarbeitungsgeschichte.
Naja.
Ich finde nur, es ist natürlich idiotisch, wie heißt er denn? Irgendwie, der klingt immer wie so ein Spanier. Wie heißt er, dieser eine Faschist von denen, egal.
Ja.
Ich will nur damit sagen, dass ich will das nicht als Argument gelten lassen.
Bandera,
genau. Ich will das nicht als Argument gelten lassen, dass sozusagen da faschistische Tendenzen zu erkennen sind.
Nochmal, wenn ein Land es erlaubt, eine ihrer Hauptstraßen in der Hauptstadt, so nach diesem, das wäre so, als wenn ich hier auf einmal, ich sag mal, ich will es mal vorsichtig formulieren, sie sehen ja in ihm so eine Art Freiheitshelden.
Ja.
Und der einmal einerseits gegen Russland war, und allein einerseits eine souveräne Ukraine schaffen wollte, mit Hilfe Deutschlands. Deutschland, die Wehrmacht, sollte unterstützend wirken. Und das wurde Hitler dann zu viel und der hat ihn ja nach Sachsenhausen eingesperrt, in so einer super Lager da, also für bekannte Leute. Also wurde eben nicht gestorben.
Ja, es wurde nicht gestorben.
Ja, dann sag's mal, er hat überlebt, ne? Er kam wieder zurück. Er wollte eben eine super Ukraine gründen, gegen Russland. Und das war eben das, und er hatte auch die Juden, war Antisemit und alles, was noch.
Aber ich meine, letztendlich, wenn ein jüdischer
Partisan, er hat Leute umgebracht.
Wenn aber ein jüdischer Präsident das akzeptiert, auch als Widerstand, ist ganz, ich finde, das ist ein super kompliziertes Thema. Also, wozu bist du in der Lage, im Prozess des Widerstands?
Mit welchen Verbünden?
Mit welchen Verbünden gehst du? Also, wie provozierst du deinen Feind Russland? Also, vielleicht, wenn du Bandera dann eben nimmst, ist es eine Provokation. Akzeptierst du die antisemitische Geschichte dieser Person im Sinne des Freiheitskampfs? Akzeptierst du sogar, dass er mit der Wehrmacht kollaboriert hat, um Russland zu bekämpfen? Einfach, was tust du als Präsident in so einer Situation, um dein Volk hinter dir zu vereinen? Was gibst du ihm?
Ja. Aber die andere Frage, man darf ja nie vergessen, und es wird immer leicht schnell vergessen, Russland war ja lange Zeit, war ja Alliierter der Engländer, der Amerikaner und der Franzosen. Ne? Mhm. Und der Polen ja auch. Die Polen gehörten ja auch zur Befreiungsbewegung gegen Faschismus.
Ja.
Und da gehört ja Russland ganz maßgeblich dazu. Und die waren Alliierte. Und wenn man jetzt sagt, das ist egal, die konnten auch bekämpft werden und so weiter, was soll das?
Was nimmst du dir für 2024 vor, Quality-Time-mäßig, also Qualitätszeit? Du meintest ja, dass du jetzt quantitativ weniger agieren möchtest, sondern eher qualitativ agieren möchtest.
Naja, gesundheitlich aufpassen mehr und auch tatsächlich auf Süßkram und so, also Zucker, also alles, was schadet.
Also wir sind heute Vater, ja? Ich saß mal ganz laut und das ist ja dann auch, funktioniert ja besser, wenn ihr wüsstet, liebe Hörer, wie mein Vater gerade guckt, wie so ein Eichhörnchen in den Mund aufgerissen. Wir sind ja heute gemeinsam durch den Volkspark Friedrichshain gelaufen, den ja andere Mont Clamott auch nennen. Ich nenne ihn nicht so, das ist einfach dieser Schuttberg, Volkspark Friedrichshain. Du hast ganz schön gejapst, muss ich sagen. Und Vater, du bist nicht 82, sondern du bist 71. Du hast dich festgehalten am Geländer, als meine Mutter deine Hand gegriffen hat, die Hand weggestoßen, hast du gesagt, ich brauche keine Unterstützung hier. Nee, hast aber ihr jammert, nee, ich will da jetzt nicht mehr hoch, nee.
Ja, keine Lust.
Ja. Du sagst zwar, dass du das möchtest, aber so richtig machst du nichts. Und deine Sportgruppe mit den drei Freundinnen, die du da hast, sind das drei?
Ja, ist ja egal.
Ist ja egal. Ich habe dich ertappt. Du hast Kuchen gegessen mit denen.
Nein.
Dort, nee, nee. Vor dem Bäcker standest du.
Nee, ich habe den Kuchen. Ja, die wohnt da. Die wohnt da in dem Haus.
Also was ist sozusagen...
Ja, da muss man schon ein bisschen. Geht nicht. Also
musste.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Was kannst du mir raten, was diese Außensportsachen, Laufen, Gehen...
Gehen. Vater, wenn du ab morgen anfängst, guck dir Berti, mein Bruder, deinen Sohn an. Wenn du täglich, wenn du willst mit den Stöckern, ist völlig egal. Wenn du täglich einfach mit 2 Stöckern, macht sogar mehr Spaß. Und mit deiner Apple Watch kannst du nun auch wirklich messen, dass du besser wirst. Du würdest wirklich noch was gewinnen. Wenn du sagst, okay, morgens vorm Frühstück nehme ich mir die Stöcker und laufe 2 Kilometer hoch und 2 Kilometer wieder runter. Mhm. Hörst dabei Podcast, du hast ja alles da. Das ist ja mal das Lustige, dass du ganz viele Bedürfnisse äußerst, aber die nie umsetzt. Oh ja, also Podcast hören, ganz toll, nie gehört. Du hast kabellose Kopfhörer, könntest einfach wunderbar spazieren und Radioprogramm, du könntest sogar dein scheiß Klassikradio hören. Irgendwie so, und jetzt der Soundtrack von Indiana Jones. Wirklich, so, also so einfach wäre das, du wohnst an der längsten Allee Berlins, also du könntest einfach...
Die auch den richtigen Namen hat.
Genau, du könntest einfach auf dem Rücken von Karl Marx, könntest du hoch und runter laufen.
Naja, hast ja recht.
Ja. Da gibt's ja nichts. Du wirst es trotzdem nicht machen.
Ja, weißt du, der Schweinhund ist mal
der größte Hund,
auf der Schulter hier.
Aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so, das möchte ich 2024 auf jeden Fall noch erleben? Irgendwas Neues? Oder sagst du, ich lasse mich überraschen?
Ich lasse mich überraschen.
Vielleicht ist es die richtige Einstellung fürs Leben. Ich lasse mich überraschen.
Ja.
Dann würde ich sagen, liebster Vater, lass dich überraschen. Vielen Dank, dass du mit mir dieses ehrliche, ernste, wellenbewegungsartige Gespräch über den Tod, aber auch über die aktuellen Lagen der Welt geführt hast.
Gerne.
Gibt es jetzt Kartoffelsalat?
Ja.
Sehr gut. Achso, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da kann man gleich mal sagen, ich würde sagen, wir beide reden Ostern das nächste Mal, ne?
Ja.
Ja. Ostern ist das nächste Familiengespräch.